Ich glaube, was wir in der heutigen Zeit am meisten brauchen, und das ist psychologische Arbeit, ist lernen aushalten, dass wir nicht gerade alles wissen. Wenn wir jedes Mail und jedes SMS mit schwierigem Inhalt von ChatGPT formulieren, wie sollen wir in die 1-zu-1-Kommunikation hineingehen? Wir verlieren das Menschsein mit diesen Sachen. Ich frage mich aber manchmal, bis wo ist das alles auch gut, dass man so früh schon lernt zu reflektieren, gerade bei dieser Generation der 20- bis 30-Jährigen. In der heutigen Zeit schwirrt auch manchmal so um, wie wir müssen uns immer alles selber geben können.
Willkommen in der Widmerei. In dem Podcast, wo wir uns Menschen widmen, ein bisschen persönlicher als sonst. Mein Name ist Dominik Widmer und ich treffe mich da mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, warum sie so geworden sind, wie sie sind. In dieser Folge Felicitas Anbauen. Sie ist eine der bekanntesten Psycho- und Paartherapeutinnen, die wir haben in unserem Land. Man kennt sie unter anderem von dem beliebten und sehr erfolgreichen Podcast Beziehungskosmos, wo sie zusammen mit der Journalistin Sabine Meyer die grossen Fragen der Beziehungen beantwortet. Sie kommt aus einem kleinen Dorf im Kanton Nidwalden. Der Ort ist so klein, dass man eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe hat, wo sich das ganze Dorf drin befindet. Sie wohnt aber nicht nur dort, sondern sie hat dort auch eine Praxis, hat auch eine in Luzern und gibt zusammen mit ihrem Mann ganz viele Workshops und auch Weiterbildungen in Sachen integrative Schema und Beziehungsarbeit. Ich persönlich bin schon lange ein absoluter Fan von Felicitas Anbauen, wie sie es schafft, die Psyche von uns Menschen so gut auf den Punkt zu bringen. So nuanciert, so fassbar und ich habe immer wieder Aha-Momente, wenn ich ihr zuhöre. Wir haben in diesem Gespräch über Glaubenssätze geredet und was das grösste Thema ist bei allen Beziehungen, ob die Herausforderung von allen Pärchen auf einen Ende gebracht werden kann. Wir haben aber auch darüber geredet, wie man eine Agenda so gestalten kann, dass einem die vielen Termine nicht erdrücken und warum sie Anfragen, die mit ChatGPT geschrieben sind, absagt. All das und noch ganz viel mehr. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Gespräch mit der Felicitas Anbauen. Wir hatten Anfang des Jahres miteinander Kontakt gehabt und du hast mir geschrieben, du hättest eigentlich schon dein ganzes Jahr durchgeplant.
Ich habe vorgestern meine Agenda 27 geschlossen.
Was heisst das?
Ich nehme nicht mehr an für bis Ende 27.
Das ist jetzt nicht wahr.
Doch, ist wahr.
Ich bin gerade ein bisschen überfordert mit der Vorstellung, dass mein 27 schon völlig zu wäre. Und wir sind jetzt erst Anfang 26.
Genau. Und mein Gefühl ist, ich bin so erleichtert, dass ich es zugemacht habe, weil ich jetzt weiss, dass es nicht zu viel wird.
Ja. Ja. Wie planst du deine Agenda?
Okay, jetzt müsste ich ausholen, aber ja, es ist eine Frage, die viel kommt. Also das Ding ist, dass in den letzten 5 Jahren sich mein Job zu etwas gewandelt hat, was ich ja nicht unbedingt erwartet habe. Also mit dem Anfang vom Beziehungskosmos sind plötzlich, also wenn heute mich fragt, was machst du eigentlich, habe ich das Gefühl, es sind etwa 7 Jobs. Mhm. Und was die alle so ein bisschen mitbringen, alles, was ich mache, ist, dass das Sachen sind, wo die Planung unglaublich weit im Voraus passiert. Mhm. Also das finde ich jetzt auch nicht nur cool, aber habe ich ja manchmal wie wenig Einfluss. Also wenn wir zum Beispiel als Beziehungskosmos auf die Bühne gehen und ich im Volkshaus Zürich schreibe und sage, hey, wie sieht es aus im Herbst 27, ist halt zurückgekommen, die 2 Daten kann er noch anbieten. Ja. Und ich habe irgendwann gemerkt, wenn ich dirigieren will, wo die Sachen sind, ist es in meinem Interesse, also hure früh anzufangen. Und ich mache auch noch eine Weiterbildung für Fachpersonen mit meinem Partner und das Weiterbildungsinstitut wollen auch immer etwa 2 Jahre im Voraus die Daten haben. Und so hat es eigentlich ein bisschen angefangen, habe ich gemerkt. Und wenn ich alles reinmache, was wichtig ist, also dann kommen alle Aufnahmedaten, nein, das muss ich nur sagen, das freut vielleicht Sabine. Das allererste, was passiert, ist Beziehungskosmos-Aufnahmedaten.
Der Podcast. Das machen wir alle Monate.
Genau, und das muss ja wegen der Veröffentlichungsdaten hat es wenig spatzig. Das heisst, ich tue wirklich noch alle Auftritte, alle meine Workshops, alle meine Weiterbildungstage dem anpassen. Und die Agenda ist zu, vielleicht für alle, die jetzt schon Schnappatmung haben, wenn einfach diese Sachen drin sind. Plus, es sind schon alle Ferien, alle kleinen Auszeiten und alle Familienblocker-Wochenende drin.
Wow.
Ja, und jetzt hat es dann schon noch ein bisschen Platz für so etwas, wie wenn du würdest fragen.
Ja.
Aber ich kann dir das einfach sichern, dass es nicht viel zu viel wird.
Wie einfach fällt es dir in dem Fall mittlerweile auch die Sachen abzusagen?
Ich finde es immer noch nicht so cool, weil es immer so viel Coole kommt. Aber es ist wirklich, also auf meiner Pultunterlage steht jetzt eben, dass ich muss Nein sagen bei allen Anfragen.
Nein, das grosse Nein.
Nein, es steht fully booked, das klingt irgendwie cooler.
Ja, stimmt.
Und ich glaube, ich habe im Fall in den letzten Jahren einfach ein bisschen schmerzlich gelernt, wie unangenehm es wird, wenn es dir eben nur zusagst. Entweder willst du nicht draufschneiden sagen oder eben auch, das sind ja die Sachen, die nicht so cool sind, Sachen abzusagen, die du eigentlich mega gerne machst. Mhm. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, je nachdem, wie du das mitteilst, und das meine ich dir auch ernst. Also, wenn ich dir jetzt abgesagt hätte, hätte ich halt auch reingeschrieben, hey, aber frag bitte wieder. Mhm. Also, weil es Nein hat eigentlich mehr jetzt mit mir zu tun und mit meinem Raum schützen, als dass ich nicht kommen will. Und es gibt Leute, die 2-3 Jahre warten und dann geht es halt irgendwie.
Und entscheidest du aus dem Bauch raus oder sind das auch strategische Entscheidungen?
Das ist eine sehr gute Frage. Immer noch extrem fest aus dem Bauch. Also, das Erste ist wirklich so, habe ich Lust? Und das habe ich im Fall gelernt, wenn das Erste ist so, oh, ich weiss nicht. Oder ganz, ganz ein typischer erster Gedanke, das sollte ich denken.
Ja.
Dann werde ich mega hellhörig, weil man das sollte ich denken. Dort gehe ich wirklich oft, bevor ich Antwort gebe, über das wirklich einen Spaziergang machen. Und eben für die, die Podcast oder meine Instagram-Stories kennen, und dann rede ich laut mit mir, mache ein Selbstgespräch. Und beim Zuhören von meinen lauten Gedanken wird es in der Regel ganz schnell klar.
Also du laufst,
ja, weißt,
das Feurige,
und dort oben bist du ja allein.
Das ist das wunderschöne Dörfli, ja, genau, am Bürgerstock, ja, in Nidwalden.
Es ganz viel Wald.
Wo du, deine Tochter und dein Mann zusammen im Elternhaus von dir wohnen. Ganz viel Wald.
Ganz viel Wald.
Und du läufst durch den Wald und redest mit dir selber.
Ja, genau. Dann sage ich, hey, jetzt ist die Anfrage gekommen, komm, jetzt schauen wir das mal in Ruhe an. Dann,
in der Mehrzahl sogar?
Ja, weil ich mit meinen verschiedenen Stimmen rede.
Oh, ja.
Und dann sagt die eine Stimme, ich habe mich mega geehrt gefühlt, dass die fragen. Also, weil ich meine, das ist cool. Und dann sagt die andere Stimme, eine ist das so die erwachsene Stimme, mhm, die Therapeutin. Die sagt dann vielleicht, ja, das ist gut, das ist schon mal ein guter Start, aber jetzt schauen wir mal, was ist denn dahinter? Und da tue ich gar nicht unähnlich wie mit Klientinnen, einfach rausfiltern. Und eben, deine Frage war ja wegen Strategie. Und wenn ich wie lande bin, man sollte denken, weil, ja, dass die Leute jetzt das angehören. Oder eine grössere Reichweite. Ganz heikle bei mir, den kenne ich, das hat ein bisschen mit meiner Struktur zu tun, ist, dass ich Befürchtung habe, wenn ich absage, fragt man mich nie mehr.
Ja.
Das ist ganz fiese, weil dann muss ich ja immer zusagen, weil ich Befürchtung habe, dann ist es sonst die Türe zu für immer.
Aha.
Dann werde ich bestraft. Einer ist Nein sagen. Aha. Und dann fragt man nie mehr. Und dort habe ich einfach gelernt, mittlerweile, dass das ja so nicht stimmt. Aber gerade unter Stress, das ist ja nur das Fiese. Unter Stress sagst du ja eben eher Sachen zu, die du gar nicht willst, als wenn du ein bisschen Headspace hast, um darüber nachzudenken.
Ah, das ist lustig. Ich habe es mittlerweile anders, umgekehrt. Wenn ich mich sehr gestresst fühle und dann eine Anfrage kommt, wo sogar irgendwo zu einem Zeitpunkt dann wird stattfinden, wo ich noch nicht weiss, ob ich dann gestresst bin. Gut.
Findest du
raus. Aber dann sage ich eher Nein, einfach weil ich im Moment irgendwie völlig überlastet und überfordert bin.
Und wenn wir jetzt schon mega überanalysieren, könnte es sein, dass du eher in Stresssituationen zu emotionaler Vermeidung neigst,
ja, ja,
und ich eher zu Überanpassung. Und dann haben wir schon die Antworten.
Wahnsinn, ist schon mit drin. Und von wo kommt das, wenn ich so frech und ehrlich und direkt frage, wenn du sagst, das kennst du von dir in dem Moment, die, yeah, Angst, dass die Leute dich nicht mehr fragen?
Yeah.
Was liegt da drunter?
Ja, also das eine ist, ich glaube, es ist wirklich ein sehr weibliches, asozialisiertes Verhalten. Also, dass man wie denkt, man muss sich das verdienen, dann gesehen zu werden und hast vielleicht nur eine Chance. Also irgendwie, das müsste dort reingehen. Und das zweite ist schon, ohne im Detail zu erklären, so eine alte Geschichte, die ich auch in meiner Familie einfach erfahren habe. Weniger, dass sie es an mir bestraft hätten, aber dass meine Mutter an mich auch so wie die Befürchtung gehabt hat, von wenn man es nicht macht, dann hast du die eine Chance vertan. Ich meine, das habe ich einfach beobachtet. Mhm. Habe ich aber halt auch beobachtet, wie fest sie oft am Limit gelaufen ist.
Mhm.
Und ich glaube, wenn sie jetzt so von oben zuschauen, würde sie sagen, das machst du jetzt ganz gut.
Schön.
Ja. Und darum gehe ich da mit laufen. Und strategisch. Ich weiss nicht, im Moment kann ich mir nur leisten, nicht müssen, die Sachen mega strategisch zu machen. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, mit den verschiedenen Standbeinen. Und es gibt im Fall so Luft. Also weißt du, ich denke, wenn der Podcast weniger gelost wird, also das fände ich im Fall schade, weil ich finde cool, wie es jetzt gerade ist. Aber ja, dann würde ich halt wieder mehr Klientinnen und Klienten sehen. Weil die hätten ja auch Freude und ich hätte auch Freude. Und ich glaube, das gibt so kleine eine Verspieltheit, die weiss ich mega schätzen, weil ich weiss, ja, das ist nicht so selbstverständlich.
Und du buchst in deine Agenda, die irgendwo auf einem Server liegt, oder hast du sie sogar physisch?
Ich habe sie im Handy.
Und mit verschiedenen Farben?
Ach, ganz viele Farben. Ja, und Farben sind grossartig. Ja. Da gibt es so zwei, drei Farben, das sind meine Lieblingsfarben. Gelb.
Ja,
Gelb heisst entweder, ich bin allein zu Luzern in unserer Praxis. Aha. Und dann fühle ich mich wieder in den WG-Zeiten. Dort schlafe ich manchmal auch, einfach um mich wieder mega so unabhängig zu fühlen. Yeah, ich darf heute ins Kino, ganz allein. Und das gleiche Gelb bedeutet aber auch Ganztageswanderungen.
Oh.
Ja, das ist grossartig. Dann kann ich sogar suchen, wo ist wieder gelb. Und jetzt eben 27. Im 27 sind schon etwa ja, 30, 40 so gelbe Tage drin.
Das sind so Lichtblicke.
Ja, das passt ja, so sonnige.
Mhm.
Und dann gibt es, grün sind Ferien, das ist auch cool. Und ja, das sind so die leichtesten. Dann gibt es dunkelviolett, das sind die Sporteinheiten, die fix sind, die ich nicht rauslasse.
Wöchentlich?
Ja, weil ich abgemacht habe mit anderen. Aber die habe ich auch gerne. Das sind so die Steinchen im Fluss, wo ich mir denke, die sind auch wichtig.
Genau. Ja. Und so ist dann den ganzen Tag und die ganze Woche durchstrukturiert, aber mit ganz bewussten gelben Einheiten.
Ja, genau. Und eben, so wie du reagiert hast, ist ein grosser Teil von meiner Arbeit, das Energiemanagement. Gell, da könnten wir viel darüber reden, weil ich würde, also manchmal sagen eben die Leute, hey, Stress sich das nicht so müssen zu planen. Und ja, die Antwort ist also zweigeteilt. Also doch ein Teil stresst mich, weil ich fände es mega cool, wenn ich einfach viel spontaner könnte sein.
Mhm.
Und der zweite Teil hat einfach gemerkt, wenn ich nicht will komplett zugeplant werden von der Welt und von anderen, ist es einfach cleverer, wenn ich zuerst plane.
Also nimm selber die Hand.
Ich zuerst, genau.
Ja.
Und darum ist es irgendwie wieso, dass es schlussendlich für mich jetzt der stimmigste Deal ist. Und dann ist halt wirklich, die Pufferzonen sind, die sind riesig da drinnen. Und eben, die Leute hören, glaube ich, mehr. Was ich auch ganz spannend finde, weil ich würde ja dir rückfragen, was verstehst denn du unter einer vollen Agenda?
Ja.
Und eben für mich heisst die volle Agenda, die Hälfte der Woche ist in den Farben, die ich am liebsten habe.
Und die Hälfte der Woche ist in dem Fall, fühlt sich nach Schaffen an?
Ja, Komma. Wobei... ich das wirklich gar nicht mehr so fest trenne und es stimmt für mich an, es fühlt sich auch stimmig an. Also beispielsweise ist die produktivste Zeit für mich oft eine Ganztageswanderung. Und zwar nicht, dass ich aber rausgehe und denke, hey, und ich muss den heute unbedingt noch, aber mein Hirn wird nach spätestens anderthalb Stunden laufen. So unglaublich krass kreativ.
Ja.
Also dass ich manchmal muss herhocken, Handy führen, 20 Minuten Notizen machen.
Ja.
Und ich bin schon heimgekommen und habe ganze Referate einfach, die sind wie dann zusammengefallen, da oben, so wie so kleine Puzzleteile. Und darum finde ich es nur wie schwierig. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, gerade diese Pufferzonen sind eigentlich die, wo das Hirn für die Arbeit, die ich machen muss, halt im idealen Zustand ist. Und am Anfang hat das auch geholfen, die zu legitimieren. Mhm. Weil ganz am Anfang habe ich natürlich schon gefunden, hey, darf ich mir so viele Pufferzonen einbauen? Und dann kommen die Stimmen von, jetzt bist du selbstständig, du musst leisten. Also die ganz bekannten Fiese, was meinst du eigentlich, wer du bist, kannst du so viel Pause machen?
Mhm.
Und dann irgendwann gemerkt habe, es ist eh vermischt. Und eben, ich unterscheide fest immer zwischen, was ist, also ein Begriff von mir, und da findet vielleicht auch nicht alle gleich fassbar, aber wo bin ich in Performance? Das ist, wenn ich beobachtet werde, wenn ich muss liefern. Das ist jetzt so eine sanfte Art von Performance. Und eben, wenn ich nicht gefilmt würde, würde ich es viel angenehmer finden.
Mhm.
Und dann gibt es High Perform. Das ist wirklich, wenn ich weiss, auf den Punkt abliefern. Also Sabine und ich, Podcast-Folge. Ich bin nach 2 Stunden Podcast aufnehmen, also nicht in der Lage, nur ein Gespräch zu führen mit jemandem.
Ja.
Und dann gibt es eben die Non-Performance-Zeiten. Und das ist ein bisschen irreführend, weil ich mache dort auch Sachen, aber ich bin wie, ich sage immer, hinter den Kulissen. Alles am Kompi, alles Kreative, alles Konzeptionieren. Und das erlebe ich immer als sehr viel weniger erschöpfend.
Spannend.
Ich habe so gemerkt, das muss ich irgendwie, das muss ich halt gut aufwiegen.
Am Schluss vom Tag, wenn du einen Tag lang quasi am Kompi gesessen bist und einfach mit dir und dem Kopf und dem Hirn geschafft hast, bist du weniger ausgelaugt, als wenn du so Gespräche führst.
Viel weniger. Außer ich muss Excel-Tabellen ausführen, dann nicht. Das ist gerade schon eine Stunde und dann bin ich total erschöpft.
Ja, ja.
Das findet mein Hirn nicht gut. Aber sonst, also ich habe das einmal quantifiziert für mich, also um das zu spüren, also wie wenn es so Steinchen wären, so Wie sagen wir denn Poker?
Also Poker, Chips.
Chips.
Genau. Du schaust mich an, weil ich einfach...
Du Poker ist sicher, habe ich gedacht. Darum schaue ich dich
männlich,
so an.
Männlich. Männlich
sozialisiert. Nein,
sieht
so aus.
Einer,
du
pokert.
Hast vorhin gesagt, du tust Jassen, habe ich gedacht, wer jassen, tut auch Poker. Tust du Poker?
Eben nicht, nein.
Also gut.
Nein.
Aber du hast gewusst, was Chips heisst?
Ja, ich habe tatsächlich in meiner Jugend, haben wir das im Freundeskreis noch viel gemacht. Ich habe einfach immer verloren. Ich bin nicht gut im Poker.
Das macht dich aber recht sympathisch. Habe ich gern. So habe ich mir Schluck. Also, nein, und im Fall, also ich empfehle dir das im Fall einmal. Das kann super spannend sein. Also, ich habe mal so, was ist ein Tagesworkshop mit Leuten? Was ist ein Tagesworkshop, also mit Leuten, mit Laien? Was ist ein Tagesworkshop mit Fachpersonen? Wie fühlen sich 5 Klientinnen, Klientengespräche an? Und dann so, also anhand von dem, wegen Farben, blau sind, ist High Perform. Und im Moment ist so meine Richtlinie, dass maximal 2 High Perform Tage pro Woche dürfen drin sein. Und das hilft im Fall zum Nein sagen. Das Blau, das sticht mir wirklich entgegen. Und ich weiss, wenn das mehr ist als das, dann habe ich keinen Spass mehr am Wochenende.
Ja.
Und das finde ich einen zu hohen Preis.
Verstehe ich.
Ja,
und ich verstehe auch, wieso immer mehr du bis zum Ende 27 musst durchplanen, weil ja, wenn man sich das für sich überlegt und weiss und analysiert hat, was gibt mir Power, wo zieht es mir mehr Energie, wo muss ich eben Pufferzeiten wieder einplanen, dann wird das Leben wahrscheinlich ein bisschen ringer.
Ja, und es hat einfach, es atmet. Und gerade wenn ich jetzt weiss, wenn die Beziehungskosmos-Auftritte sind, dann tue ich vor und zurück schnell blättern in der Woche und tue in der Woche drauf 2 gelbe Tage. Und dann ist einfach die nächste Woche halt relativ schnell voll. Wenn dann dort halt, dort ist noch eine Podcastaufnahme, dann ist vielleicht noch ein Workshop und dann sind die High Performance schon wieder eingetragen. Und ich weiss aber, dazwischen kann es halt schnaufen. Und eben, jetzt kommt etwas wie du. Du bist übrigens heute ein gelber Tag, den ich gewechselt habe.
Wirklich?
Ja.
Oh, wow.
Ja, es wäre mein einziger Tag in der Woche gewesen, wo eigentlich non-perform war, wo ich nicht auch noch Sachen erledigen muss. Und dann, aber jetzt, wo du gefragt hast, kann ich wie abschätzen, wo bin ich gerade drin, sind gerade alle rundum gesund, ist nicht noch irgendetwas sonst dazugekommen. Und darum funktioniert das für mich wirklich gut so.
Aber zum Mitnehmen, vielleicht gerade schon zum Start von dem Gespräch, also so ein bisschen Takeaway.
Mhm. Genau, ich mache Serviceleistungen.
Wie du im Performer-Modus bist.
Ja, jetzt kannst du alles haben, jetzt bin ich auf 120%, jetzt ist gut.
Sich zu überlegen, was gibt mir Energie, was raubt mir Energie und wie plane ich eben meine Agenda so, dass es mich nicht zuschnürt.
Ja, mega.
Und einerseits geht mir gerade die Frage durch den Kopf, du hast mal in einem Interview erzählt, dass du sehr ein Beziehungsmensch bist und dich auflatscht durch Bindungen. Im Gegensatz zu deinem Mann, der zum Beispiel mehr in der Autonomie und im Alleinsein sich dann wieder Energie auflässt.
Soll ich schnell noch Koma machen und nur eine Ergänzung,
ja,
weil
gern,
wichtig ist?
Ja, gern.
Weil es ist manchmal so, manchmal ist es genau umgekehrt. Wenn es mir gut geht, kann ich auch ganz viel Autonomie geniessen, weil ich mich auf der Bindungsebene sicher fühle. Das, was ich wahrscheinlich dort, ich weiss nicht mehr, wo du das gehört hast, ist vor allem, wenn ich verunsichert bin, gehe ich in die Bindung. Das ist wichtig.
Ah, ja.
Wenn es mir gut geht, dann kann ich auch eine Woche allein in die Ferien, weil es ist ja alles safe.
Ja.
Aber wenn irgendetwas gewackelt, gehe ich in die Bindung, dann suche ich die Sicherheit. Und mein Partner sucht oft dann eher zuerst in der Autonomie wieder Sicherheit. Genau.
Ja.
Wohingegen er... Wir Menschen sind spannende Wesen, die eigentlich vieles grösseres Autonomiebedürfnis hat, auf deren Ebene viel länger den Menschen um sich aushalten. Und ich zum Beispiel nicht. Also wenn es mir gut geht, tanke ich eben auf im Alleinsein.
Aha.
Ist das nachvollziehbar?
Ja, es ist nachvollziehbar. Und ich möchte gerne in dem Gespräch, wenn du magst, Feli, dort ein bisschen reintauchen, auch in deine schematische Arbeit, die du mit den Menschen, mit den Klientinnen und Klienten durchführst. Weil ja, ich glaube ganz fest, wenn man das irgendwie erlickt hat, auch in Paarbeziehungen, dass dann vieles einfacher wird.
Das ist wirklich so.
Habe ich schon von dir gelernt, auch durch den Podcast Beziehungskosmos.
Hast du auch schon etwas ausprobiert?
Ja, wir sind...
Oh ja, erzähl doch.
Also wir führen viel die Diskussion, wo, was liegt jetzt da drunter, aber wir sind natürlich Laien, oder? Und ich finde es natürlich auch interessant, dann können irgendwie so...
Ja, die Feli hat es gesehen. Nein, das ist zwar ganz heikel, das kannst du im Fall so nehmen, so als Keule.
Ja, also wie ja genau, ich weiss, wie es läuft.
Mhm. Du machst jetzt genau das Gegenteil von dem, was sie gesagt hat. Und ich habe gehört, das machen nur die emotional Vermeidenden.
Nein, mit diesen Begriff traue ich mich nicht um mich zu schlagen, weil ich dort nicht so genau
mich du dich lächeln und dich sonst sanft... Aber ja, komm, erzähl, was machen wir denn
schon? Ich weiss, also was wir machen, also eben, die persönlichen Ressourcen, die wir auch vielfach diskutiert haben und was hilft einem da? Und wir überlegen uns auch immer wieder, warum, was liegt jetzt da für ein Bedürfnis drunter? Ja. Da kommt eine Emotion und da liegt ein Bedürfnis drunter.
Und manchmal denkt man sich so.
Genau. Und dann versuchen wir das irgendwie miteinander zu diskutieren und machen jetzt auch, haben wir jetzt angefangen, den Paartag. Also,
Der Wetterbericht.
Mhm. Du nennst einen Wetterbericht.
Nein, also ich habe es nicht erfunden. Ich bin dann mal dem so begegnet und ich finde, das ist so eine schöne, unverfängliche Beschreibung, weil man einfach mitteilt, was gerade abläuft, so emotional.
Genau. Und das macht ihr auch, das weiss ich gar nicht, wir machen jetzt 2 Minuten, Viertelstunde, eine Person volle Aufmerksamkeit, die Person darf reden und die andere Person lässt nur zu.
Genau.
Ich finde, es so ein schönes Listening-Exercise auch.
Also Impulskontrolle ist es manchmal auch.
Ja, aber ich fühle mich noch wohl auch im Zuhörenden, in der zuhörenden Funktion, weil ich einfach weiss, ich kann jetzt einfach voll präsent sein und muss nicht das Gefühl haben, ich muss das Gespräch irgendwie weitertreiben. Oder? Und dort, was dort auch als sprechende Person passiert, was ich hochinteressant finde, da kommen ja Sachen führen, die man nie gedacht hat, wenn man mal anfängt.
Also das ist das Selbstgespräch.
Letztes
Mal hat zu mir jemand gesagt, ja, eigentlich sind seine Selbstgespräche einfach ein Wetterbericht mit dir selber und hat zu 100%, weil ich lasse mich ja nur dann ausreden. Unsere Gedanken reden nicht fertig, die brechen immer ab.
Das ist der Punkt. Die brechen ab und dann sind wir plötzlich wieder niemand anders und niemand nochmal anders.
Und das Gegenüber unterbricht oder was auch immer.
Und sobald man es ausformuliert, sobald es Kommunikation wird mit sich selber oder mit einer Partnerin, Partner, zwingen wir uns, auch den Gedanken fertig zu denken.
Mhm. Und was ganz viel passiert, also vielleicht hast du das auch schon im Wetterbericht erlebt, aber in den Selbstgesprächen noch viel mehr, ich komme vor allem am Schluss heim und denke, cool, so habe ich es noch nie gesehen. Mhm. Oder eben, manchmal finde ich einfach lustig, mache ich mit mir selber High Five. Und dann sage ich so, ja, haben wir wieder etwas gelernt. Jetzt weiss ich mehr wie vorher. Und eben das Spielerische, finde ich, macht es also einfach. Aber du bist bei der Paarbeziehung gewesen. Man muss kein Profi sein, um irgendwann die Muster erkennen. Ich glaube, man braucht ein bisschen eine Bedienungsanleitung, wie man halt an die Baupläne herkommt. Weil sonst ist ja einfach alles so ein Chaos.
Ja, ja, genau. Aber was würdest du denn, also gut, ich weiss, dass wir heute nicht Zeit haben, um völlig ins Detail zu gehen, wie ihr das beim Beziehungskosmos macht oder du bei den Therapien oder bei diesen Workshops. Aber was ist denn so ein einfacher Start, um so seine eigenen persönlichen Ressourcen kennenzulernen?
Ja, also tatsächlich ist der Podcast ja so entstanden, darum würde ich das jetzt schon auch erwähnen, also dass ich mal Sabine gesagt habe, das ist doch doof, dass ich das immer allen erzähle, und zwar jeder Klientin das Gleiche. Vielleicht könnte man das mal zusammenfassen, und ich glaube, es nützt wirklich mal, wenn man zuerst, ich nenne das auch gerne so eine Landkarte, also von sich selber versteht, von dem, was du vorhin gesagt hast, also dass man mal halt versteht, wie unsere Glaubenssätze, gell? Könnten wir jetzt die ganze Stunde über Glaubenssätze reden. Vorig, dass ich dir jetzt den Poker unterstellt habe, das sind Vorannahmen von Sachen, die du zwar gesagt hast, aber eben von Stereotypen, die ich habe, von vielleicht wirklich, wir sind etwa ähnlich alt, und ich dachte, ja, in dem Alter, alle haben immer da ihre Poker-Nights gehabt und so. Früher, wir haben vorig von der Schulzeit geredet. Das sind Glaubenssätze, das macht jetzt nichts mit uns. Ausser du hättest jetzt mega eine vorgenommene Haltung gegen Poker und hättest dich beleidigt gefühlt.
Mhm.
Aber dass wir mal zum Beispiel checken, was haben wir für Glaubenssätze? Und eben, und Glaubenssätze lösen etwas aus. Also, mir hätte jetzt zum Beispiel können sehr unangenehm sein, dass du noch sagst, jetzt hast du mir das einfach unterstellt.
Ja.
Also, ich hätte mich vielleicht sogar können schämen für das. Oh nein, entblößend. Und jetzt gehören es dann noch andere. Oder ich denke einfach, ey, gut, dass der mir das sagt. In dem Fall nicht.
Mhm.
Und das macht halt alles einen grossen Unterschied. Und dann die Verhaltensweise, die wir vorhin schon hatten. Ich habe gesagt, ich gehe dann oft so in die Überanpassung. Ich will lieber, dass alles wieder gut ist. Dir habe ich unterstellt, du gingst dann manchmal in die Vermeidung und andere gehen in den Kampf. Und wir können alle alles. Und das aber mal zu verstehen, was ist mein Hauptmuster? Weil wir haben alle so Hauptmuster, und das kannst du mit so etwas wie ein Buch lesen und ein paar Podcasts hören, wirklich schon ein bisschen annähern. Außer das ist wirklich etwas Pathologisches. Dort braucht es manchmal einfach nur die Brille von außen, die das zusammensetzt. Aber sonst ist die Erfahrung und eben auch die Rückmeldungen auf einen Podcast, das ist immer so cool, als manchmal an den Live-Auftritt, wenn jemand kommt und sagt, hey, ihr seid mit uns durch Schweden gefahren, irgendwie 1500 Kilometer, wir haben jeden Tag ein Volk gelost und das hat uns mega viel gebracht. Da denke ich an mich, ja, okay, jetzt kann ich zufrieden einschlafen. Wie cool.
Ja, das glaube ich.
Und das kann man auch mit einem Podcast oder mit einem passenden Buch.
Ja.
Und dann muss man, wie du schön sagst, dann muss man einfach kommunizieren, ohne das geht es nicht.
Und eben selber beobachten und sich selber wie ein bisschen ein Stück weit in die Reflexion kommen. Und ich glaube, wir sind heute in einer Zeit, also ich weiß nicht, wie du das erlebst, wo man das besser, oder nein, ich will es gar nicht werten, aber einfach, wo man das nochmal anders macht, wo man, glaube ich, mehr ein Bewusstsein haben. Auch eine junge Generation, die jetzt ankommt, die auch ein viel stärkeres Bewusstsein hat. Erlebst du das auch so?
Ja, das erlebe ich auch so. Spannend, dass du sagst, besser, gell? Wir dürfen auch Wörter benutzen und überlegen, wieso haben wir sie benutzt. Ich glaube, es ist einfacher, an Wissen zu kommen. Und ich frage mich aber manchmal, bis wo ist das alles auch gut, dass man so früh schon lernt zu reflektieren. Ich muss es auch relativieren, weil eigentlich finde ich das mega gut, dass wir mich hat letztes Mal ein Kanti eingeladen, eine Matura-Klasse, die mein Buch liest als Matura-Stoff. Also wow. Fall, ja, ich fand, das war mehr wert gewesen wie jeder Podcast-Award.
Ja, ja, schön.
Wirklich?
Aha.
Dann hat gesagt, ich komme. Ja, ich komme vor Ort. Und dann die 16-, 17-Jährigen, und wirklich, weißt du, haben sie Fragen gestellt und gedacht, hey, yes, die sind voll drin in der Materie. Und haben auch viele wie gesagt, ja, das hilft. Und das hat mich dann schon berührt, wenn so 17-, 18-Jährige sagen, ja, und dann habe ich so autoritäre Stimmen und dann kommt das und das und du denkst, hey, die sind in dem, was ich ihnen beschrieben habe in dem Buch. Und gleichzeitig erlebe ich gerade bei dieser Generation von den ja, bis 30-Jährigen, 20- bis 30-Jährigen, die darunter komme ich ja wirklich weniger mit über und die beschäftigen sich vielleicht auch noch nicht so damit, dass sie komplett überfordert sind mit dem Angebot, wo sie alles müssten konsumieren, um genug reflektiert zu sein. Und ich manchmal auch wie denke, dort beißt sich der Podcast in den Schwanz.
Ja.
Also wenn jemand 30 Folgen hört, am Stück, um dann reflektierter zu sein, wird es einfach nicht besser. Das braucht eine Dosierung und ich glaube, gerade in dem Alter von der Identitätsbildung, also bis 25, wir erinnern uns gut daran zurück, du bist so am Suchen. Mhm. Und ich im Fall heute froh bin, dass manchmal froh bin, dass auch weniger Möglichkeit da gewesen ist, zum Holen, weil ich musste mehr einfach mit mir sein.
Kann man auch zu jung sein in dem Fall?
Das finde ich schon, ja. Ich habe letztes Mal hat mich jemand gefragt, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Rahmen, dass sie gerne würde Schemaarbeit auf Primarschüler, also schon kompatibel, aber irgendwie anpassen. Und ich habe gemerkt, innerlich ist als erstes ein Widerstand gekommen. Mhm. Ich finde auch im Fall Sensibilisierung auf gewisse Themen gibt es zu jung. Also wie früh muss ein Kind wissen, was es alles für Diskriminierungsformen gibt.
Ja.
Ich habe zum Beispiel sehr aktiv bei unserer Tochter das nicht als erstes reingebracht, sondern wir haben das erste Mal über Rassismus angefangen, wo es einen Grund gegeben hat, ihr das zu erklären. Und ich habe auch so viele Bücher, komm, ich habe mich zugeschickt über, und es gibt ein paar Bücher für Kinder, wo ich denke, wenn ein Kind das sich noch nie überlegt hat, finde ich, kommen wir von der verkehrten Seite. Also, dass wir wie sagen, hey, und das darfst du nicht machen, und hier musst du schauen, und das ist gefährlich. Und sie wie würde sagen, oh, das ist mir noch gar nie begegnet. Also, es ist auch ums Thema gegangen, ab wann erklärt man einem Kind, seinen Körper zu schützen. Vor Übergriff. Und wenn ich das ihm erkläre, bevor er es erlebt hat, dass das ein gefährliches Terrain ist, kann das auch ganz eine schwierige Botschaft sein, dass sie sagt, aha, es sind nicht alle Menschen gut.
Mhm.
Und das bleibt so ein bisschen eine Gratwanderung. Und ich finde, das ist auch mit der psychologischen Selbsterkenntnis ein bisschen so. Also es gibt vielleicht ein zu früh und es gibt ganz sicher auf jeden Fall ein zu viel.
Ja, das ist faszinierend. Ich habe mir das noch so nie so überlegt. Ich habe jetzt gerade gedacht, man könnte ja meinen, dass wenn man den Jugendlichen mit auf den Weg gibt, dass sie Glaubenssätze haben und dass sie geprägt sind. Wobei ich jetzt wirklich...
Jugendlich ist vielleicht schon okay. Ich glaube, Primarschule ist einfach noch sehr früh.
Ja, es braucht das Vorwissen, wo du sagst. Es braucht das Vorwissen, wo man andocken kann. Und wenn man das wie nicht hat und einfach ins Lehren rein informiert wird, dann kann das irgendwie anders auslösen. Aber du würdest jetzt sagen, also mit Jugendlichen kann man Glaubenssätze schon thematisieren.
Mhm.
Hobbypsychologisch hätte ich jetzt das Gefühl, wenn man jung anfängt, sich mit diesen Sachen auseinandersetzen, dass man es früher kann entwiren und so. Die Synapsen zu lösen, um irgendwie freier zu sein.
Ja, ist so. Stuhl. Ja. Weißt du, was interessant ist? Ich will es spezifizieren. Ich kann es genau erfassen jetzt. Ich habe letztes Mal auch zugeschickt bekommen, so Manifestationskarten auch für PrimarschülerInnen. Also ich bin gut so, wie ich bin. ich habe das Recht zu sagen, was ich möchte. Und meine Tochter ist 9 jetzt. Und die hat die Karten angeschaut und die hat es ganz komisch gefunden. Also im Sinn von, wieso muss ich das jetzt ständig sagen? Und ich glaube, meine Tochter jemand ist, wo das noch gar nicht durch sehr negative und schwierige Umstände müssen in Frage stellen. Und ich finde, es ist so ein Übergeneralisieren von Therapieinhalt, auch auf Personen, die die schwierigen Erfahrungen, für das, wo wir die Manifestationen dann brauchen, noch gar nicht gemacht haben. Und ich frage mich manchmal, wie viel bringt es denn sozusagen mit einer therapeutischen Intervention auf jemanden zu gehen, wo gar keine therapeutische Intervention bringt. Das kann manchmal auch machen, dass sie ab dann erst fährt, darüber nachdenken, dass sie ja auf die Idee kommen, sich nicht gut zu finden. Ist jetzt vielleicht bei dem Fall nicht gerade problematisch oder langfristig ein schwieriges Thema, aber ich merke dort, meine Vorsicht wird immer grösser, also so auch Dankbarkeitstagebücher für Primarschüler. Ich weiss nicht, ob die das schon so strukturiert machen müssen. Ich weiss nur, das Kind, das mal zur Mutter, die meine Klientin war, gesagt hat, jetzt soll der wieder 3 Sachen sagen, was heute gut waren. 1, 2, 3.
Und ich denke, es wird so ein bisschen zur Farce. Also
you get the point, so, ja. Oder? Es ist so, in der Mitte liegt halt wie immer wahrscheinlich das Richtige. Und damit jetzt die, die da aussen denken, jetzt habe ich gemeint, ich mache alles richtig. Oder findet, was erzählt denn die da für einen Blödsinn? Ich mache das mit meinem Kind auch in die Richtung, aber viel unstrukturierter, viel offener. Also weißt du, dass ich sie manchmal frage, hey, was ist eigentlich heute cool gewesen?
Mhm. Und nicht, wir gehen jetzt kurz vor dem Bett.
Dankbarkeitstagebuch machen. Gell? Nach dem Zähneputzen machen wir direkt nach dem Zähneputzen machen wir noch das Dankbarkeitstagebuch.
Ich habe immer gewusst, dass das gibt bei Kindern.
Ja, du wärst noch überrascht. Und jetzt du 3 Karten ausziehen aus einem Manifestationsset und dann schauen wir, was ist heute für dich ein Thema gewesen. Das ist nicht gut. Mit dem tun wir sie hypersensibilisieren, auf wo auch das Problem liegt.
Und bei Erwachsenen? Ist es bei Erwachsenen gut?
Ja, bei Erwachsenen ist einfach die Wahrscheinlichkeit riesig, dass sie schon sehr viele negative Erfahrungen gemacht haben, dass sie irgendwo können wie andocken können. Und Erwachsene können einfach besser differenzieren dort, also in der Regel wie Kind, und so ein bisschen spüren, was passt. Wobei deine Frage sehr spannend ist, weil ich merke, ich komme generell immer weiter weg von zu vielen Interventionen.
Was heisst das?
Ich mache in der Therapie oder auch im Podcast, also wenn du jetzt alle gehört hast, von Folge 1 bis Folge 130, es wird immer ein bisschen offener, weil ich will mehr bei den Leuten, die zuhören oder die zu mir kommen, lassen. Ich will weniger ihnen alles pfannenfertig liefern. Das habe ich zwar so gelernt in der Ausbildung, und lange hatte ich auch eine Stimme im Kopf, die gesagt hat, das musst du, wenn sie zu dir kommen.
Du musst die Lösung haben.
Ja, also ich muss ihnen zumindest ganz viel anbieten.
Ja.
Und ich glaube, was wir in der heutigen Zeit am meisten brauchen, und das ist psychologische Arbeit, ist lernen aushalten, dass wir nicht gerade alles wissen. Rauslaufen mit unfertigen Konstrukten. Vielleicht auch nicht auf alles gerade eben so ein Tool zu haben oder zu meinen, durch mehr Info käme noch mehr. Manchmal lasse ich die Leute gehen und sagen, ja, nächstes Mal schauen wir einfach, was war. Oder manchmal gebe ich sogar die Aufgabe, bitte nicht weiter zu konsumieren, weil was sich verändert hat in den letzten 20 Jahren ist, vor 20 Jahren sind sie zu mir gekommen, eine Stunde, und nach einer Woche oder 2 Wochen später wieder. Und dazwischen ist praktisch keine psychologische Intervention passiert.
Aha.
Wenn sie heute zu mir kommen, sind 10'000 psychologische Interventionen passiert.
Durch die Einflüsse, die wir...
Und TikTok und Instagram. Ja. Und der Algorithmus weiss, dass sie sich auseinandersetzt mit Glaubenssätzen. Und sie kommt 50 Psychotherapeutinnen aus der ganzen Welt über, die unter Hochglanz irgendwelche zusammengeschmirgelten Sachen erzählen, wo ich einfach denke, okay, du vernebelst dir jeden Zugang zum eigenen Denken und im Glauben, man macht aber etwas Gutes.
Mhm.
Und ich finde, diese Sensibilisierung ist extrem wichtig. Und jetzt ist es halt spannend, weil dann gibt es aber sehr schnelles zu viel. Also ich finde sogar, es gibt ultra schnelles zu viel. Ich folge praktisch kein psychologischen Profil auf Instagram.
Ja gut, wenn man es selber weiss.
Ja, aber das ist nicht unbedingt üblich. Also viele holen sich ja dann trotzdem, also wie machen es die und noch Anregungen und noch mehr. Und ich merke, mich hemmt es komplett im eigenen kreativen Denken, wenn ich ständig andere Denkprozesse in meinem Kopf dann habe, gerade auf dem Fachgebiet. Dort will ich gar nicht, dass etwas reinkommt.
Kann ich nachvollziehen.
Aber vielleicht gerade eine Typfrage. Aber eben, je nachdem, wer bei mir hockt, die boykottieren dann, ohne dass sie wollen, ihren eigenen Prozess.
Ist das auch der Grund, wieso dass man heute fast keinen Termin mehr bekommt bei den Psychotherapeuten?
Ja, das ist wieder mega komplex. Also das eine ist, wie gesagt, ein Systemwechsel in der Schweiz, wo es nicht gerade einfacher gemacht hat, eine Psychotherapeutin herzukommen.
Stimmt.
wäre ein anderes Thema.
Das Feld machen wir jetzt gar nicht auf.
Das machen wir nicht auf.
Aber was ich eigentlich, was darunter liegt, interessieren wir uns viel mehr für Therapien heute und entsprechend, oder braucht es viel mehr Therapien heute?
Ja, deine Frage. Denke ich so, weißt, immer so mit Blick auf die Uhr. Das ist sehr komplex und das ist eine gute Frage, das ist eine wichtige Frage. Und ich glaube, ich sage eigentlich immer das Gleiche, weil, weißt, also Tipp für dich, Lifehack für alle, geht durchs Leben, es gibt bei fast allem einen Mittelweg und dann gibt es zu viel und es gibt es zu wenig. Und dort ist halt das ein bisschen die Frage. Ich glaube, das eine ist schon, dass einfach sehr viele Leute gemerkt haben, aha, mit fachlicher Unterstützung komme ich da schneller her, zum verstehen, was es ist. Und ich meine, das ist wirklich unser Job. Ich habe das Gefühl, so, ich tue übersetzen. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin so, weißt, die Person mit der Lampe, die ein bisschen vorausläuft. Aber immer sagt, aber ihr müsst selber laufen, ihr müsst selber paddeln. Aber ich kann so ein bisschen leuchten.
Ja. Aber du sagst, was durchgeht?
Nein, das wäre dann wie falsch. Ich würde leuchten und sie fahren. Aber ich bin Therapeutin, die würde sagen, Achtung, 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 dort vorne ist eine Wand.
Ja.
Ja, einfach, dass ich es gesagt habe. Es gibt auch die würden sagen, dann haben sie halt die Wand nicht gesehen und dann fahren sie halt in die Wand rein. Das ist so ein bisschen therapeutischer Stil.
Wo man sagt, es ist ja gut, mal den Fehler zu machen. Oder?
Ja, oder die sagen, die ich tue den Prozess dort nicht beeinflussen. Wo ich schon jemand bin, der dann manchmal, schon über therapeutischen Stil, manchmal auch sagen, darf ich sagen, was mir gerade durch den Kopf geht. Ich glaube, es könnte auch ein heikler Plan sein. Aber eben, das würden andere wie sagen, so viel dürfen wir nicht.
Ja, das stimmt. Das finde ich aber sehr erfrischend. Ich finde es aber sehr erfrischend, dass es gibt ja Psychotherapeuten, wie zum Beispiel der Phil Stutz, der irgendwie auch durch eine Netflix-Serie bekannt worden ist und gesagt hat, ihm sei das selber irgendwie auf den Keks gegangen, dass man nur immer analysiert und eben sich muss daraus halten. Und er hat dann so das Buch «The Tools»
genau,
geschrieben.
Genau, ja, das kenne ich.
Wo dann so handfeste Takeaways da sind.
Bildchen
genau,
so.
dass man gerade etwas kann umsetzen kann, wenn es einem nicht gut geht.
Und jetzt kann ich wieder sagen, es ist eine Gratwanderung, weil ich muss immer abschätzen, bevor ich so etwas sage, mache ich das wirklich im Sinn vom Anliegen vom Klient, Klientin. Ich muss auch checken, oder ist es jemand, der eigentlich nur darauf wartet, dass ich immer alles brühwarm würde servieren, dann mache ich es weniger.
Mhm.
Aber ich finde einfach, meine Expertise ist ja auch, also meine ganz grosse Expertise ist Musterlesen.
Ja.
Und ich sehe halt gewisse Muster. Also ich habe manchmal das Gefühl, es ist so wie, weißt, wenn du so die Matrix siehst und dann denkst du, oh nein, dort müssen wir schauen. Das ist kritisch. Und wenn ich wie finde, wenn ich das nicht sagen darf, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen unterlassene Hilfeleistung.
Ja.
Und es bleibt aber halt auch eine Gratwanderung. Aber
wie viele KlientInnen hast denn du noch?
Jetzt ist nur noch so eine Handvoll.
Es ist nur noch eine Handvoll, weil die Zeit so bleibt Handvoll. Fast ja, genau. Nicht. Du hast vorhin gesagt, wenn nicht alles andere wäre, dann hättest du wieder mehr Zeit. Aber wenn man dir schreibt, dann kommt automatisch sofort das Mail mit, ich nehme keine neuen Klientin an.
Genau. Bitte andere. Genau, ich habe so eine Handvoll von schon so, also längerfristigen Begleitungen. Wo ich wie so ein bisschen abschätzen kann. Weil gell, wenn du so Therapien annimmst, dann musst du Kapazität hat, dass du nicht genau weißt, wie viel die dann auch Raum einnehmen. Also ich kann nicht sagen, dürfen kommen, aber halt die nächsten zwei Jahre dann keine Krise haben. Also das kannst du ja schlecht sagen bei der Psychotherapie. Also ja, wir können zwar deine Schemastruktur anschauen, aber falls du eine Krise hast, geht es dann doch nicht. Und darum ist das jetzt gerade so auf ein Minimum runtergefahren. Was ich aber immer noch recht viel mache, sind, das, was ich erwähnt habe mit diesen Workshops, da gibt es noch so eine Online-Follow-up, ein halbes Jahr lang Schemaarbeit online in so einer kleinen Gruppe. Und für mich ist das schon sehr nah, auch am Therapieren. Das brauche ich schon. Sonst habe ich manchmal auch das Gefühl, ich verliere den Puls von, was ist denn eigentlich so?
Und dann nimmt es mich sehr wunder, Felicitas, mit all deiner Erfahrung und eben neu am Puls sein, wenn du die Herausforderung von Paar, so von der Schweizer, wie sagen wir, von der Schweizer Standardbar.
Standardbar.
Da meine ich jetzt alles, einfach alles, was ein Paar ist.
Der Stuhl. Okay, alles, was ein Paar ist, gut.
Alles, was ein Paar ist. Gibt es dort einen gemeinsamen Nenner? Gibt es einen roten Faden? Gibt es etwas, das alle beschäftigt?
Ja, natürlich. Hey, also ich glaube, aber ich kann nur sagen, die halt damit aus etwas wollen. Die ganz still sind und nie an mich herkommen, weiss ich ja nicht, ob es bei denen anders ist. Aber was soll ich jetzt sagen, immer oder soll ich jetzt durchs Fast rein tun, um mich absichern?
Also, oh, das ist übrigens eine Kalamme-Bemerkung. Eine der grössten Konfliktpunkte in meiner Beziehung.
Oh,
wenn ich sage, nein, ich werde nicht lange erzählen.
Immer, nie.
Immer und nie. Und du tust
mit deiner Mutter.
Und ich merke, ich habe das bei mir wirklich antrainiert. Und meine Freundin macht mich immer darauf aufmerksam. Und wird
immer?
Aber
Nein.
Oh Gott.
Brave Freundin, immer.
Ich bringe es nicht weg.
Ja.
Also sie macht mich meistens, in vielen Fällen, macht,
ja,
sie,
vielen
mich
Fällen.
Macht sie mich
regelmässig.
Und es ist aber auch ein Trigger, natürlich ein gegenseitiger dann entsprechend.
Oh, ja. Aber spannend. Komm, ja. Ich nehme es schnell weg von dir und du es aber gleich nehmen, weil Kommunikation ist immer ein Thema. Ja, Kommunikation, okay, ist immer ein Thema. Und zwar,
also ist ja alles Kommunikation, oder?
Ja, auch wenn du nicht redest, ist Kommunikation. Ja. Und das, was schwierig wird, ist das, was wir zwischeneinander interpretieren und was läuft. Und eben das, was ich aber an meinem Job so liebe, ist, dass man noch hinter die Kommunikation schaut. Und ja, ohne jetzt dich da, nur mit deiner nicht anwesenden Partnerin. Aber das Interessante dort ist ja auch, was dies immer bei ihr, wie sie es liest, also was das für sie heisst. Und meistens ist es dann wie so, hey, jetzt will der mir sagen, wie es ist. Und es hat so etwas fast so ein bisschen Übermächtiges oder Übergriffiges.
Voll.
Und weil ich jetzt gerade denke, der Amel und ich, also mein Partner und ich, ich versuche mir gar nicht immer zu sagen, aber gleichzeitig ich es voll okay finde, dass man auch einfach mal damit zeigt, für mich fühlt es sich halt an wie immer. Und für mich jetzt mehr interessant wäre, was bringt dich dazu, mit so viel Nachdruck etwas zu sagen, weil dann liegt ja ein Frust dahinter. Und danach irgendwie zu verstehen, was liegt denn hinter dem immer? Weißt? Und im besten Fall kann man irgendwann, kannst du wieder immer sagen, obwohl du probierst regelmäßig zu sagen. Und sie weiss aber, dass immer mit dem schwingt das mit und du wüsstest vielleicht, wenn ich sie nicht will, jetzt noch mehr irgendwie aktivieren, versuche ich nicht immer zu sagen. Mhm. Und im besten Fall hockt man manchmal dort und muss nachher einfach schmunzeln. Mhm. Und einige hören dazu und denken, Mann, klingt das kompliziert. Ist es im Fall irgendwann nicht, weil wir haben nicht 50 verschiedene Muster als Paar. Also in einer Stunde hätten wir wahrscheinlich, wenn ihr jetzt beide da wären, eure zwei Hauptmuster rausgefiltert, zwischen euch zwei, du und deiner Partnerin. Und dann gibt es einfach von diesen Mustern gibt's 1000 Spielarten im Alltag. Und das ist so spannend. Es braucht noch nicht, man muss nicht jede Szene gut analysieren und meinen, man findet etwas Neues. Es gibt die zwei, drei Hauptmuster und die kommen in allen Kleidern daher.
Wow.
Immer wieder. Das, was ich dir vorhin erzählt habe von meinem Partner und mir. Nähe Distanz ist übrigens das Zweite. Also Kommunikation und Nähe Distanz, das ist praktisch bei allen Paaren das Thema.
Also bei Nähe Distanz meinst du, wie viel sind wir in der Bindung und wie viel sind wir in der Freiheit und in der Autonomie?
Genau. Und wen braucht wer was? Mit wie viel fühlt man sich wohl? Gell, jetzt hast du einen Arbeitstag, jetzt triffst du mich. Keine Ahnung, was du heute noch alles hast. Wie viel das streng ist, wie viel du dich vielleicht musst ärgern. Vielleicht wie viel Impulskontrolle, wie fest du positiv aufgeladen bist. Und so gehst du heim. Und das nehmen wir alles ja wie mit. Und die Sachen lernen lesen und wissen, wie gehen wir, also weißt du, du kannst zum Beispiel, ich sag's aus dem Grund, heimkommen. Und du bist den ganzen Tag von deiner Partnerin weg gewesen. Brauchst aber am Abend wieder Autonomie, weil du dich hier den ganzen Tag wie zu eng gefühlt hast.
Ja.
So Sachen. Und mit der Zeit kann man das halt auch anfangen lernen, mitteilen. Also, ein Tipp, den ich dir auch mitgebe, ist, wenn du jetzt merkst, mal am Abend, hey, das war jetzt ein blöder Tag gewesen. Irgendwie den ganzen Tag ganz viel Unvorhergesehenes. Meine Bewegung, die ich machen möchte, wäre einfach so weg. Also, alles von mir wegschieben. Dann kann das halt auch mega clever sein, deiner Partnerin zu schreiben, ey, weißt du was? Heute im Fall ganz ein blöder Tag war. Ich möchte gerade am liebsten einfach nur noch ins Zimmer hocken, Tür zu Netflix schauen. Und vielleicht können wir ja nachher noch einen Tee trinken auf dem Sofa später. Und das kann zum Beispiel den ganzen Abend retten, weil du vielleicht sonst heimkommst und denkst, oh nein, jetzt muss ich mich noch zusammennehmen, weil wir wollen ja zusammen essen.
Ja, also da würde natürlich bei mir noch vieles mitschwingen. Was willst du, wenn ich sie enttäusche?
Ja, genau. Und für das dann davor hast du ein bisschen Schema und Muster anschauen.
Ja, ja. Und dann enttäuscht man nicht mehr, oder wie?
Ich glaube, man enttäuscht im Fall irgendwann schon weniger, weil es ist im Fall auch ein mega schönes Bindungsbotschaft an deine Partnerin zu sagen, ich sage dir das im Fall nicht, Amig, will ich dich nicht enttäuschen. Weil was sie ja im blödsten Fall erlebt, ist nicht das, sondern dass du heimkommst, sie sagt etwas und du explodierst. Ja. Weil du vielleicht schon so viel auf deinem System hast an Reiz und sie ja noch denkt, was ist denn jetzt? Ich habe doch gar nichts gesagt. Und du merkst, jetzt muss man jetzt eben von wegen, was sind die guten Motive? Ich habe mich nicht abgrenzt, um sie nicht zu enttäuschen, obwohl ich gar nicht die Ressourcen habe, in Bindung zu gehen.
Mhm. Oh,
ich finde einen Fehler.
Ja.
Und irgendwann, also der Amel und ich haben für so Situationen mittlerweile geht's. Also von wegen geht's. Also ich muss einfach schreiben, das ist eine Geschichte, die man nicht erzählen muss. Dahinter ist eine ganze Sonne, wo wir mal blöd gestritten haben. Lugano 20 schreibe ich dann, wenn ich merke, das ist schief gelaufen.
Ich nehme an, es ist in Lugano passiert im Jahr 20.
Es war auf der Autobahn und es hat mit einer Kilometeranzeige zu tun gehabt, wo wir beide ganz anders interpretiert haben. Es hat sich ein riesen Streit entspinnt. Und es ist aber genau so etwas dahinter gestanden, wie jetzt bei dir. Oder? Und zum Beispiel dann, mal mit deiner Partnerin beim nächsten Wetterbericht darüber zu reden, hey, mir ist klar geworden, dass ich manchmal mich nicht abgrenze, weil ich dich nicht enttäuschen will. Aber es natürlich gar nicht clever ist, weil ich ja gar nicht genug Energie habe und gar nicht mehr genug Beziehungspuffer.
Es bringt gar nichts, eigentlich.
Genau, und wenn du mir das würdest sagen und ich wäre deine Partnerin, wäre wahrscheinlich mein erster Gedanke, wie schön hat er das realisiert, wie schön, dass er mich nicht enttäuschen will und wie wichtig für mich, dass ich weiss, wo er steht, damit ich auch meine nähe Distanz regulieren kann. Weil wenn zwischen euch alles gut ist, sagt sie doch, hey, cool, komm du heim, den Gang durch schauen, Netflix schauen, ich muss eh nur das machen. Oder dann telefoniere ich dann mit meiner Freundin XY und dann können wir ja nachher noch zusammen aufs Sofa sitzen, es verliert niemand etwas. Mhm. Und das ist eben die nähe Distanz und Kommunikation. Und wenn man dann noch ein bisschen seine Muster versteht,
dann ist man eigentlich so sehr gut auf einem Weg.
Ja.
Würden es denn in deinen Augen alle Pärchen so schaffen, wenn man das...
Nein, wahrscheinlich nicht alle. Es braucht nämlich von beiden eine grosse Bereitschaft, auch dahinter zu schauen. Wenn nur einer will, kannst du nicht verändern.
Eben, aber wenn wir jetzt beide würden wollen, also wenn jetzt beide eine Bereitschaft haben,
dann hat man ganz gute Chancen.
Können dann alle Menschen, also weißt du, ich überlege mir jetzt gerade, also das ist eine spontane Überlegung.
Gib mir mal deine Antwort, es nimmt mich jetzt Wunder, was du denkst.
Ich glaube, ja. Ich glaube, man kann, das ist die grosse Diskussion.
Auch der Musk und der Trump.
Ja, selbstverständlich, jechtes, was dort alles rum wäre, das wäre ja
Bereitschaft,
wahrscheinlich.
Bereitschaft, die Beziehung, auf gleichberechtigte Augenhöhe Beziehungen.
Wie spannend wäre denn das mal zu analysieren?
Oh, never ever, okay, nicht gut. Kein Geld auf dieser Welt. Nein, die Antwort ist, nein, ich glaube nicht, dass alle arbeiten, weil für einige die Offenheit ein grosser Verlust ist an Gesicht, also Gesichtsverlust. Also wo gar nicht ihre Masken fallen lassen von Narzissmus, von sich schützen, von hinter einer Fassade bleiben. Das ist oft ein grosses Thema. Also dass jemand wie sagt, weißt, so wie wir jetzt gerade reden, also wenn ich dich auch richtig jetzt interpretiere und dann sage ich etwas, wo du noch bei dir selber musst hinterfragen und sagst, ah ja, stimmt. Oder vielleicht merkst du auch, uff, ist jetzt vielleicht eine kleine unangenehme Erkenntnis, aber eine wichtige. Darum ist das wert. Gell? Und es gibt Menschen, die sich auf diesen Teil des Prozesses gar nicht einlassen. Also weil das vielleicht zu bedrohlich wäre, zu verletzlich wäre oder zu verletzbar wäre. Und dann ist es schwierig. Und auch wenn wirklich psychopathologische Entwicklungen da sind, also wenn jemand schwer depressiv ist, irgendwie eine schwere Angststörung hat, das kann auch im Weg stehen. Weil einfach wie für diesen Prozess braucht es ein relativ stabiles Selbstwertgefühl. Weil wir das ja auch hinterfragen. Macht das Sinn?
Ja, das macht mega Sinn. Aber das tönt so ein bisschen nach einer geteilten Gesellschaft. Das tönt ein bisschen nach, die einen schaffen es und die anderen. Es gibt in dem Fall auch Fälle, wo man gar nicht runtergraben kann. Oder wo ganz, ganz viel passieren muss, dass man das zulässt.
Das gibt es. Es gibt eine geteilte Gesellschaft. Das ist eben auch Fakt. Genau, auch in der Psychologie. Ich würde zwar eher sagen, es ist halt einfach ein Kontinuum. Es ist halt ein Kontinuum von denen, wo es immer unwahrscheinlicher wird und von denen, wo es relativ leicht fällt. Aber ich finde im Fall auch wichtig, dass wir das benennen. Also jetzt reden wir von psychologischer Paararbeit, gell? Dass das nicht etwas ist, wo nur weil man weiss, wie es geht, alle den Zugang haben oder die Bereitschaft haben, das dann so zu ändern.
Aber was gibst du denn jetzt Leuten mit auf den Weg, die das jetzt hören und denken, ich versuche das mit meiner Partnerin, mit meinem Partner schon dauernd irgendwie so Gespräche für das kommt einfach nicht an?
Ja, versuche herauszufinden, woran es liegt. Also ich meine, das ist eine Frage, die viel kommt und die ich natürlich von außen schwer auch dann genau beantworten kann. Aber dort macht es zum Beispiel Sinn, sich so jemanden mit einem Lämpchen zu holen, der ein bisschen leuchtet. Und dort ist halt aber die Frage, also oft schreiben mir halt, in der Regel sind es Frauen, aber es ist auch schon umgekehrt gewesen, die sagen, hey, aber ich bringe ihn nicht dazu, dass er mit mir zu einer Therapeutin kommen will. Also man, dort innen liegt ganz viel, weil an Möglichkeit, weil ja auch meine Expertise ist. Also und ich finde das auch so auf eine liebevolle Art eine Challenge, dass ich mir denke, oh, jetzt, ich versuche die Person jetzt zu erreichen. Ich will das jetzt schaffen, die zu erreichen. Und das heisst nicht zu überzeugen, sondern es reicht mir, wenn die Person rausgeht und denkt, ja, vielleicht ist dort etwas dran. Und dann kann so wie der Spalt aufgehen, vom vielleicht wollen hinterfragen. Weißt du, aber es gibt auch die sagen, gleichberechtigte Beziehung ist für mich unattraktiv. Ich will oben sein. Dich wollen nicht die Muster verstehen. Die wollen ihr Dominanzmuster weiter ausspielen.
Und die Muster, wenn die Person, die oben ist, oder dominant oder bestimmend und eine andere Person nebenan in der Beziehung, in der, wie würdest du das nennen?
Ja, es ist unterschiedlich. Manchmal sagen wir inferior, manchmal sagen wir dependent, untergeben, ja, unterlegen.
Und aber beide sich in dieser Rolle wohlfühlen, dann ist ja auch okay.
Dann kommen sie auch nicht zu mir. Genau. Und dann hören sie auch keinen Podcast in der Regel oder so. Und dann mache ich auch nichts. Dann finde ich, dann ist auch okay.
Ja. Ja, aber ich würde sehr gerne noch ein bisschen mehr Schema verstehen, noch ein bisschen mehr die Muster verstehen und gleichzeitig noch ein bisschen mehr über dich erfahren.
Ja, gerade alles. Vielleicht können wir das ja kombinieren.
Wann hast du gemerkt, das gibt mir Erfüllung?
Wahrscheinlich habe ich das viel früher gemerkt, als ich das auch benennen konnte, weil ich bin wirklich schon so, finde ich, es klingt so ganz klassisch, schon in der Primarschule, spätestens da im Gimmi, bin ich die gewesen, wo alle immer gekommen sind mit ihren Liebeskummer.
Ist nicht wahr? Also ja, du bist jetzt das offene Ohr gewesen?
Ja, absolut. Ha. Also ich glaube sogar auch recht proaktiv. Also mich hat es interessiert, ich habe gefragt.
Deine Mutter war Psychologin gewesen. Hast du vieles von ihr aufgesucht und entsprechend weitergegeben auf dem Pausenplatz?
Ich glaube schon, aber das war mir sehr lange nicht bewusst gewesen. Also auch nicht bewusst gewesen, wie sehr natürlich auch einfach das immer präsent war. Bei uns ist überhaupt nicht, das finde ich noch wichtig, es war überhaupt nicht so psychologisierend gewesen. Also, dass ich das Gefühl hatte, oh, ständig ist bei uns daheim so analysiert und weiss Gott was. Es war schon mehr ihre Haltung gewesen, die ich wahrscheinlich übernommen habe. Also, das riesige Interesse einfach an Menschen. Das habe ich wirklich früher schon gehabt. Ich hatte lange nicht entscheiden, Tier oder Menschen. Tier habe ich auch immer sehr viel Interesse gehabt. Gefunden, lange wollte so irgendwie mit Tier arbeiten, Tierärztinnen. Habe ich gefunden, wenn sie reden können, ist es noch gäbig. Und dann sind die Menschen irgendwie in den Vordergrund gekommen. Und, ich habe aber lange nicht gefunden, ich will das als Beruf machen. Ich kann aber im Fall nicht sagen, genau warum. Also vor ein paar Jahren habe ich mir noch die Antwort gegeben, um nicht in die Fußstapfen von meiner Mutter reingehen. Merken aber, das ist irgendwie gar nicht so wahr. Habe ich, glaube ich, mehr gesagt, weil das so typisch tönt. Ich habe mehr, glaube ich, das Gefühl gehabt, der Teil ist ja besetzt. Den macht meine Mutter. Ich mache irgendwie etwas anderes. Ich habe ja zuerst Medienwissenschaften studiert und Ethnologie und Religionswissenschaften. Das weiss ich wirklich nicht, wieso ich darauf gekommen bin, weil das mein Interesse eigentlich gar nicht so gross war. Und dann gemerkt habe, Ethnologie finde ich super spannend, geht um Menschen, geht um Kultur, geht um Gesellschaften, aber eingehängt habe ich immer, wenn es noch um die individualpsychologischen Ansätze gegangen ist. Also es hat so Culture and Personality, hat das geheißen, das war vor mehr als 100 Jahren mal so ein Thema gewesen, dann leider komplett weggebrochen, weil der Nationalsozialismus gekommen ist. Und dann ist Culture and Personality ist ein bisschen heikel. Ja. Gell, zu sagen, was gibt es für Kulturpersönlichkeiten? Und dort aber gemerkt habe, dort packt es mich. Und dann habe ich, das finde ich heute noch cool, da würde mir jetzt so als die grosse Fähle, die kleine Fähle auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das ist wirklich cool gewesen, dass du das gemacht hast. Und am Abend gefunden, wieso mache ich eigentlich nicht Psychologie? Ich habe ein Mail geschrieben, mein Studienfach gewechselt. Am nächsten Tag ist gekommen, ja, bist gerade noch so drinnen, kannst wechseln aufs nächste Semester. Da habe ich niemandem geredet, es niemandem gesagt. Und erst nach. Und dann haben alle gefunden, also mehr so ein bisschen, ah, jetzt doch noch. Ja, haben wir doch schon länger gedacht. Also einfach mehr so, als wir alle noch so gespiegelt haben, jetzt ist das Steinchen am richtigen Ort
hergegangen. Jetzt hat sie es gefunden.
Ja, und was ich noch sagen kann, vielleicht von Vermeidungstendenzen, weil das ist auch wahr, ich habe mir kurz überlegt, Psycho zu studieren und dann gesehen, dass es Statistik drin hat. Und ich habe wirklich ein Jahr lang weg Statistik dann noch nicht gewechselt.
Ich kann das super nachvollziehen. Super nachvollziehen. Ich habe mein Polito-Studium
gesucht, weil es keine Mathe drin hat.
Nein, es hat so viel Mathe drin gehabt. Ja, so. Mathe und Statistik.
Ah, wirklich?
An der Uni Bern hast du irgendwie mit anderen BWLern und VWLern.
Bist du an der Uni Bern gewesen? Da sind wir gleichzeitig da gewesen.
Das ist ja verrückt, wir haben das Gleiche studiert, merke ich gerade. Ich habe noch eine Sozialanthropologie studiert.
Ehrlich?
Ja, aber ich weiß nicht.
Gibt es neu und das, so?
Ja, voll.
Vielleicht kommst du mir darum so bekannt vor und finde dich so sympathisch, ja, weil wir schon zusammen irgendwo mal im ISC abgestürzt sind.
Vielleicht haben wir zusammen Vorlesungen besucht.
Vielleicht haben wir zusammen ein Referat gemacht, wir wissen es nicht. Ja, wer weiß. Ah, du bist auch dort gewesen. Ja, witzig.
Ja. Gut, das ist jetzt fast schon ein bisschen Fachtag, den wir da machen.
Ja, das hält es aus. Auf jeden Fall, so ist es gewesen und dann habe ich das gemacht und dann habe ich es wirklich nie hinterfragt. Außer manchmal beim Statistiklehren. Habe ich meinen damaligen Freund, also ich finde es immer noch grossartig, der hat Medizin studiert und der ist jede Statistikvorlesung von mir mitgekommen. Und hat noch mit mir die Sachen daheim gegeben.
Das ist Liebe.
Das ist echt Liebe. Ich weiss das immer noch so zu schätzen.
Wirklich, Wahnsinn. Schön. Nochmal zurück zu der Kindheit und zu dem Pausenplatz. Die Kinder sind gekommen und haben die junge Felicitas Anbaun um Rat gefragt. Was hast denn, wie unterscheidet sich der Rat von damals zu dem von heute?
Ich glaube, sie haben ja nicht um Rat gefragt, sondern sie haben erzählt. Sie kommen ja nicht und sagen, hey, sag mir, was soll ich, sondern sie haben erzählt und ich habe mega zugelassen und mit ihnen Lösungen gesucht. Und ich glaube, das unterscheidet sich ja gar nicht so fest. Ja. Weil eben, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, ich weiß gar nicht, wie fest ich ja der Rat sein will, als so eine die Möglichkeiten aufzeigen. Also es ist ja mehr so eine Auslegeordnung, die man macht. Und das also ist
ein bisschen Thesen ausformulieren.
Ja, das, was ich jetzt vorhin mit dir gemacht habe. Also, genau. Mit dem würde ich dich jetzt mehr oder weniger rauslassen. Also ich glaube jetzt, wenn du am Abend heimgehst und ihr redet vielleicht über das, deine Partnerin und du, das ist schon, nur schon das, was ich jetzt gesagt habe, mit dem, ich sage manchmal nicht Nein, um dich nicht zu enttäuschen, obwohl ich gar keine Energie mehr habe. Also das ist so wie der nächste Faden an dem, wo man ziehen kann.
Ja.
Und viel mehr muss ich ja jetzt gerade wie gar nicht liefern. Und das ist vielleicht gar nicht so anders. Und ich würde jetzt also in einem Coaching, eben, wenn man nicht von psychopathologischem Inhalt geht, würde man wahrscheinlich jetzt einfach 5-6 Situationen so besprechen, die ähnlich sind, bis du selber wirst sehen, da legt sich immer wieder ein Muster übereinander. Mhm. Und mit der Zeit kommt dir das dann halt an. Und ich glaube, ich habe einfach vieles besser. Irgendwann hatte ich ein Handwerkszeug dazu. Ja. Das ist natürlich cool. Und für mich ist einfach die Schemaarbeit, wo die dann mal, die Schematherapie, das war das erste Mal, wo es dann auch wie geklickt hat mit mir, mit der Therapierichtung. Vorher habe ich mich einfach wirklich nie so recht heimisch gefühlt.
Was bedeutet denn genau Schematherapie?
Also die Schematherapie ist einfach die, wo wirklich, das, was ich vorhin gesagt habe, verbindet, dass man sowohl Prägung mit einbeziehen, also die Kindheit, was dort alles passiert ist und die Bindungsmuster, ganz fest auf Glaubenssätze schauen und aber auch, wenn das Verhalten beeinflusst, ist vielleicht das richtige Wort. Und eigentlich tut das halt für eine grosse Therapieschule, die wirklich mehr Schwerpunkte haben. Also die Tiefenpsychologie hat ja immer schon fest geschaut auf Prägung und die kognitive Therapie hat gesagt, also ganz plump, aber hat gesagt, wenn man Glaubenssätze ändert, dann ist man noch, das sind Manifestationen, im ganz zusammengeschrumpft, wenn du halt immer sagst, ich bin gut so, wie ich bin, dann geht irgendwann weg, ich bin ungenügend. Und die Verhaltenstherapie hat gesagt, wir müssen einfach das Verhalten verändern, ist auch ein bisschen plump für die, die draussen zuhören und denken, so einfach ist das nicht. Wenn man das Verhalten verändert, ist ja das Problem weg. Wenn der alkoholkranke Mensch nicht mehr trinkt, hat er kein Problem mehr.
Genau.
Und Schematheorie schaut alles an, hat auch da eigentlich nicht so etwas Neues erfunden. Es hat schon früher Ansätze gehabt, die das angemacht haben. Und ich habe einfach gemerkt, ich genieße es so, dass ich mit jeder Person kann dort einsteigen, wo sie gerade will und ist. Und dann tut man, also am Schluss schaust du dann schon das Ganze an, aber man kann halt wie sehr individuell arbeiten. Und letztes Mal hat jemand zu mir gesagt, wo mein Buch gelesen hat, das ich mit der Sabine geschrieben habe, dass der Ansatz, und das würde ich ergänzen, das ist nicht aus der klassischen Theorie, ich beziehe mittlerweile einfach nur viel mehr auch die Gesellschaft und unser Umfeld mit ein. Also einfach eine Prägung, wir haben es vorhin klischiert, aber ein Kinderprägung in Zürich Stadt ist einfach eine andere wie Zopbürgen auf dem Berg. Mhm. Also for better and for worse. Aber das musst du mit einbeziehen. Weil das macht auch etwas mit der kleinen Feli, ob sie Stadt oder Land aufgewachsen ist. Und was sie für gesellschaftliche Glaubenssätze mitbekommen hat.
Und dass sie eben das Gefühl hat, sie wird sofort bewertet, wenn sie auf Zürich kommt und nicht Frisur
ja,
gemacht
aber
hat.
Ja, aber das hat kleine Feli, glaube ich, auch wenn sie in Zürich aufgewachsen wäre. Okay. Also das ist wahrscheinlich etwas, was wirklich auch in meiner Familie und bei vielen Familien so ist. Also so jetzt müssen wir mehr mit einbeziehen. Ich mache gerade schnell ein Komma. Was ich eben auch so wichtig finde, ist nur die Neuroversion, unsere ganzen Neurodiversitäten. Also wie sind wir gestrickt? Und ich rede nicht nur von denen, die pathologisiert werden oder Diagnosen sind, wie ADHS, ASS, was weiß ich was, sondern wir alle bringen immer ein Nervensystem mit, das reagiert. Und das ist, ich möchte das sagen, was du gerade gesagt hast. Egal, wo man die kleine Feli her hat, sie hat ein extrem reaktives Nervensystem. Und wenn du sehr viel spürst, was drum herum so läuft, wir haben vorhin darüber geredet, wie viel ich auch schmecke. Ich schmecke überall immer alle Gerüche und so. Das sind immer Informationen. Und ich bin sehr schnell dann auch überflutet oder reizüberflutet. Und zum Beispiel das mit einbeziehen, Schemaprägung, das ist relevant. Also wieso? Können wir jetzt ein Beispiel nehmen? Ich bin ganz schnell, also wenn ich jetzt dich beobachte, dann hätte ich das Gefühl, jetzt schaut er komisch, jetzt schaut er kritisch, mit dem kann ich alles nur umgehen. Irgendwann hätte ich das Gefühl, jetzt schaut er feindselig. Und dann würde ich, das macht er nicht. Für alle, die uns nicht sehen, er schaut nicht feindselig. Und dann würde ich denken, okay, was ist jetzt das? Und das würde man mir, also weil ich mich kenne, schon viel machen, ich würde das schon im Bauch spüren, ich käme wahrscheinlich Herzklopfen über, weil ich einfach würde denken, was passiert jetzt als nächstes? Jetzt macht er gerade, jetzt tut er die Stirn runzeln, jetzt muss ich ihn noch schnell fragen, was er gerade gedacht hat. Und wieso ist das relevant? Wenn du so viel Reiz wahrnimmst und automatisch auch mit einbeziehst in deine Bewertung, sind zum Beispiel Konflikte schneller bedrohlich, als wenn jemand das gar nicht sieht.
Ja.
Und das hat eben auch ganz fest mit unserem Nervensystem zu tun und wie wir reagieren und was wir erlebt haben. Und das ist etwas, was für mich in die Schemaarbeit mit einfließt, weil das macht, wie wir noch mit diesen Sachen umgehen. Also es macht dann eben auch nähere Distanz. Oder es macht vielleicht eben Sicherheit oder das Gefühl von, ich verliere Kontrolle.
Ja, ja, genau. Mir gehen so viele Fragen durch den Kopf. Erste Frage, das mit dieser Mimikanalyse, die du jetzt gerade beschrieben hast, das kenne ich von mir mega fest auch. Mhm. Auch wenn man Auftritt hat oder zum Beispiel vor Leuten etwas sagt und dann die Leute auch ein total grimmiges Gesicht machen. Ich finde das, das ganz irritierend. Ich habe aber gelernt, natürlich die Glücksbringer im Publikum anzuschauen, weil es gibt immer
so Strahlen.
So, ah, ja, genau. Also gerade in einer Situation, wo man ein bisschen nervös ist.
Ja, das ist ein guter Plan.
Gell?
Ja.
Und, aber auch die Erkenntnis, hey, die Leute sind einfach mit sich selber beschäftigt.
Ja, oder viele schauen so ernst, weil sie gerade, so böse schauen sie sogar, weil sie gerade einfach mitdenken. Richtig. Und jetzt schnell Link zu dir und ein paar Fragen. Das ist im Fall auch so ein Klassiker. Also, dass jemand kommt und sagt, und dann hat er das Gesicht gemacht. Oder umgekehrt. Und er sagt, welches Gesicht? Ja, genau das Gesicht. Und das Gesicht erinnert mich an meinen Vater kurz, bevor er mit mir geschimpft hat.
Oh,
ja, ja, oh, das ist wichtig.
Ja. Ja.
Und eben, jetzt bei mir kommen natürlich, eigentlich ist das, was ich mitbringe, mit dem System, das alles analysiert. Und ich sehe wirklich ganz feine Sachen. Mhm. Und du hast vorhin gesagt, ich analysiere es, aber das heisst ja noch nicht, dass ich es richtig analysiere.
Mhm.
Das muss ich ja noch eigentlich erfragen. Und ich meine, als Psychotherapeutin, das ist ja das ist total der Superskill. Aber das verbraucht sehr viel mehr Energie.
Ja.
Viel mehr als hinter dem Kompi hocken und nur mit meinem Hirn denken.
Verstehe ich.
Um den Bogen schliessen, oder? Wo geht die Energie flöten? Und das habe ich einfach irgendwann realisiert, dass wir so fest mit einbeziehen. Also ein Paar, wo jemand wenig Impulskontrolle mitbringt. Also ganz schnell sagt, was er denkt. Ohne nur schnell zu überlegen oder zu sehen, wo ist mein Gegenüber. Die kommen gegebenenfalls schneller in eine Konfliktsituation. Oder nehmen wir dieses Beispiel. Mit wenig Impulskontrolle sagst du schneller immer.
Mhm.
Weil du gar nicht kurz darüber nachgedacht hast, wie du es vielleicht jetzt clever formulierst.
Mhm.
Und eine Impulskontrolle, die können wir nicht einfach mit, ah, jetzt habe ich es verstanden, ab morgen mache ich es anders, verändern. Das ist ein bisschen komplexer. Oder eben jemand mit einem ganz reizoffenen Filter. Da kannst du nicht sagen, weißt du was, mach doch ab morgen einfach ein bisschen grob pixeliger. Sondern dann geht es darum, hey, wie gehe ich mit dem Filter, den ich habe, um und welche Scheuklappen, jetzt im positiven Sinn, lege ich an.
Und wie man das trainieren kann.
Also zum Beispiel das Räumchen ist ja grossartig.
Warum?
Ja, weil es so reizabgeschirmt ist.
Eben, gell.
Weißt du, wenn ich vorhin reingekommen bin und dachte, wow, also riesig, Millionen Reiz, gross, es halt und dann davor die ganze Maschine und alles, also tausend Reiz.
Aha.
Und also hier.
Und gleichzeitig haben wir aber ein Fenster und hinten durchlaufen damals Leute durch. Und
ich sehe ihn nicht,
ich sehe
ihn nicht. Ich bin voll auf dich fokussiert.
Ist es denn wirklich richtig, wenn wir nochmal zurück zu diesen Mustern kommen, dass wir alle prägt sind und die Muster von... Sorry, ich habe mir es so überlegt. Ich möchte es dich
bis
genau
jetzt ist alles gut gewesen.
dass die Prägungen von früher unser heutiges Leben immer beeinflussen. Immer, Achtung, extra gesagt.
Ja.
Und dass die ersten 7 Jahre von unserem Leben die prägendsten Jahre sind.
Ja.
Dann wird die Festplatte beschrieben, dann wird die Synapse verbunden und dann, ab dann glaube ich eben die Sätze, die mir immer gesagt worden sind. Dass das grusig ist, dass das fein ist, dass man das machen soll, dass man das nicht machen soll. So.
Recht fest, ja. Also ich tue es heute ein bisschen differenzieren, weil ich vor allem die Erfahrung gemacht habe, dass wir einfach zu recht viel auch fähig sind, um nur nachher Sachen zu entwickeln. Aber was ich mich schon wieder darauf auslasse, sagen, ist, dass ich rede mittlerweile nicht von den ersten 10 Jahren. Ich tue es ein bisschen ausdehnen.
Mhm.
Vielleicht sind es sogar die ersten 14, 15 Jahre. Dass wir einfach dort sehr empfänglich sind. Also unser Hirn braucht das ja auch. Gell? Wir müssen irgendwie die Welt strukturieren.
Mhm.
Du brauchst Kategorien. Du brauchst ein bisschen richtig und falsch. Und dass wir einerseits eben, wie ist die Welt? Dass wir das lernen. wir lernen auch ganz fest, was ist gut und was ist schlecht. Das ist so interessant. Was ist ein guter Mensch und was ist ein schlechter Mensch? Ja. Das schauen die kleinen Menschen ab. Und was man auch wirklich weiss aus der Bindungsforschung, da ist man sich recht einig, dass halt die Bindungserfahrungen, die ersten, halt einfach sehr prägend sind. Also ist es stabil gewesen? Eben habe ich zum Beispiel mehr Bestätigung bekommen, wenn ich mich immer überangepasst habe? Oder habe ich am meisten Bestätigung bekommen, wenn ich immer gefightet habe? Dass man das verinnerlichen. Und aber gleichzeitig ist auch die Wahrheit, es entwickelt sich noch ständig weiter. Im besten Fall noch in einem flexibleren Stil. Also wo man auch das, was nicht so gut war, dann vielleicht kann, also nicht so gut war, zu rigid war, kann relativieren. Oder man kann zum Beispiel, es sind erst 20 Jahre, ich habe vor 20 Jahren an der Uni Bern noch gelernt, Bindungsmuster ist unveränderbar. Jetzt sind nur 20 Jahre später und man merkt, das stimmt eben nicht ganz. Man kann Bindungsmuster auch verändern.
Das heisst?
Man kann auch ein unsicheres Bindungsmuster, wo man gelernt hat, Beziehungen sind nicht stabil, durch genug positive Bindungserfahrungen stabiler machen.
Ah, das ist aber eine schön positive Nachricht.
Ja, mega.
Also konkret heisst das, wenn jemand Angst hat in den ersten 7 Jahren vom Leben, mit einem älteren Teil vielleicht irgendwie Sachen gemacht hat, wo einem Angst gemacht hat oder zu wenig oder nicht da war.
Unzuverlässige Beziehung, genau. Ja, genau.
Dass das, vor 20 Jahren haben wir gedacht, das hebt das ganze Leben und heute sagen wir nein. Auch das ist möglich. Man kann in die andere Seite über...
Es ist veränderbar. Ja. Man muss es schon auch ein bisschen relativieren, im Sinne von, es kann stabiler werden. Die Erfahrung ist, und das würde auch, das ist eigentlich auch logisch mit der Hirnstruktur, unter Hochstress, das ist halt so ein bisschen gemein, unter höchstem Stress kippen wir in der Regel wieder zurück in die am meisten prägten Muster.
Ja.
Also das kann zum Beispiel jetzt sein, dass jemand ein unsicheres Bindungsmuster hatte und dann eine gute, stabile, gesunde Paarbeziehung. Oder auch Freundschaften übrigens. Die können auch unser Bindungsmuster prägen.
Mhm.
Und das Muster stabiler wird. Und dann geht die Beziehung auseinander, also undramatisch. Und man verliebt sich in eine frische Person. Alles auch wieder gut, aber dann ist vielleicht am Anfang wieder mehr das unsichere Bindungsmuster zurück. Weil es eben wieder, gell, am Anfang von einer Beziehung ist immer unsicher.
Ja.
Und die mit den unsicheren Bindungsmustern sind dort ein bisschen mehr herausgefordert, als die mit den sicheren. Weißt, die können sagen, ja. Und wenn es nicht klappt, geht das Leben ja weiter.
Ja.
Und die mit dem unsicheren Bindungsmuster sind sich nicht so sicher.
Ob das Leben weitergeht?
Ja. Mhm.
Wie gebunden bist du aufgewachsen?
Ja, nicht ganz so sicher. Ich hatte ganz einen schwierigen Event gehabt. Also schon in der Schwangerschaft, als meine Mutter schwanger war bei mir, hat mein Bruder ganz schwere Leukämie gehabt. Und wir sind praktisch die ganze Schwangerschaft immer in dem Spital gewesen, jeden Tag. Und es ist dort wirklich einfach immer nicht klar gewesen, ob er überlebt. Hm. Und dann bin ich auf die Welt gekommen. Dann ist er gerade recht stabil gewesen, was eigentlich cool ist. Also ich glaube, dort ist so ein Moment lang, also meine Mutter hat auch immer gesagt, ein Moment lang ist wie heile Welt gewesen. Und dann nach etwa 3 Monaten ist der Rückfall gekommen, sind wir wieder immer ins Spital gewesen. Und als ich 9 Monate alt war, ist er gestorben.
Hm.
Und meine Mutter noch wirklich in einer ganz schweren Depression. Mein Vater, weiß ich gar nicht so recht, ich glaube, der hat das System versucht zu heben. Und bis dort, wo ich mich erinnere, als ich etwa 4, 5 bin, das erinnere ich, also 3, 4, wo ich das Gefühl habe, das erinnere ich eigentlich recht stabil. Aber natürlich schon merke, dass so gewisse Tendenzen von, also ich habe schon ganz fest drin, du weißt nie, ob es hebt. Und so der Gedanke von, und wenn es am schönsten ist, kann sein, dass nachher wieder ganz etwas Schlimmes passiert. Und das nehme ich jetzt halt einfach so ein bisschen mit. Also es ist so ein bisschen Teil von mir, aber auch wie merke ich, fühle mich weniger ausgeliefert mittlerweile, weil ich wie denke, selbst wenn etwas ganz Schlimmes passiert, jetzt können wir einen Bogen machen zu dem Selbstgespräch, ich habe heute viel mehr das Gefühl, dass ich mich selber nicht würde verlieren.
Ja.
Und früher hatte ich das Gefühl, ich allein lang nicht, um das wieder stabilisieren und dort habe ich mehr Vertrauen und einfach ein wirklich riesiges Netz an Menschen. Und ich habe das Gefühl, es hat auf jeden Fall Menschen da. Also selbst wenn jemand wegbricht, hat es immer noch ganz viele da, die da wären. Und von dem her, ja, aber eben Anfang neue Beziehungen und so, das dauert immer ewig. Also ich weiss noch, als ich mit meinem jetzigen Partner zusammen war, etwa nach 3 Jahren, und etwas erzählt an einer Kollegin, und dann sagte ich, wie lange geht es eigentlich, bis du das jetzt einfach, also bis du dem vertraust, dieser Beziehung?
Bist du wirklich sagen, das ist jetzt
das
mein
Partner? Das ist doch safe. Ja, also mehr im Sinn, dass er nicht geht. Gell? Meine Befürchtung ist natürlich, dass einfach
das
wegbricht, ohne dass ich etwas machen kann.
Ja.
Weil das war meine Erfahrung gewesen. Also als Kind halt nur emotional, aber es macht es nicht einfacher. Weißt du, wenn du es kognitiv dann nicht kannst einordnen. Ich habe ja als Baby nur erlebt, und mein Bruder war offenbar eine unglaublich enge Bezugsperson von mir. Also das weiss ich nur aus Erzählungen. Also ich habe auch bei ihm geschlafen im Zimmer. weil er sich das gewünscht hat. Mhm. Und das heisst, für mich sind wahrscheinlich von heute auf morgen gerade zwei Bezugspersonen emotional halt weg gewesen. Und das steckt irgendwo. Und das habe ich ganz lang gehabt, bis ich dann gefunden habe, so, mal, ich glaube, er bleibt wirklich da.
Ja.
Jetzt glaube ich ziemlich sicher.
Nur kurz ein Verständnis, was meinst du mit zwei Bezugspersonen?
Mein Bruder ist gestorben, meine Mutter ist in eine schwere Depression gefallen, die war emotional nicht mehr zugänglich gewesen. Also das hat sie dort auch gesagt, das hat nur noch funktioniert. Also sie hat mich gefüttert, sie hat mich gewickelt. Aber sie ist halt wie, also ich weiss auch, wie Menschen sind nach Todesfällen. Ich arbeite ja dann mit denen. Es hat mir übrigens auch sehr geholfen, weißt, dass ich einfach gedacht habe, ach so ist das wahrscheinlich gewesen. Und habe gesehen, wie die Leute gerne wetten, für ihre Familie da sein. Aber so beschämend. Ich meine, jetzt habe ich ein eigenes Kind. Dann denke ich mir, hey, nein. Und dann stirbt dir ein Kind, nachdem du gemeint hast, es ist alles gut.
Horror.
Und du hast nur das Zweite da. Weißt du, wenn ich als Mutter wirklich sage, so, boah, das ist gerade das Letzte mit dem, wo ich mich dann noch auseinandersetzen will. Und das hat mir einfach auch sehr viel Verständnis gegeben für die Situation. Aber erzähl das mal meinem Bindungsmuster. Aber dort ist schon ganz viel in die richtige Richtung gegangen, zum Glück. Aber ja, die nimmst du mit.
Und was sagt denn dein kognitives System, wenn deine Freundin sagt, wenn glaubst du endlich, dass dein Partner bei dir bleibt oder beziehungsweise, dass das gut ist?
Was ich ihr dort Antwort gegeben?
Ja, weißt du, was passiert bei dir rein, wenn man jetzt könnte in dich hineinschauen? Sind das auch die verschiedenen Stimmen, wo die eine sagt, ja, ich weiss es ja und trotzdem gibt es aber eine, die mega laut ist und das nicht ganz glaubt?
Jetzt in dem Fall ist es wirklich recht fies gewesen, weil Bindungsmuster sind ja unglaublich basal. Also das sind ja so die ersten Muster, die man eigentlich macht, jetzt ist auf Bindung. Und dort war wirklich bei mir lang das Thema gewesen, dass die Stimme einfach nie da war, die wirklich sicher war. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe so etwa, also wo mein Partner vielleicht 50 Mal hat müssen, die Überzeugung haben, ah doch, sie ist immer noch da, in dem Fall ist das jetzt fix, habe ich, was weiß ich, gefühlt 100'000 Mal gebraucht, bis ich immer wieder ein Häkchen machen konnte. Es ist einfach viel länger gegangen. Und ich weiss noch, wo die Kollegin mir das gesagt hat. Es war mehr eine Kollegin gewesen, muss ich dazu sagen. Die hat mich nicht so gut gekannt. Ich hätte am liebsten einfach gesagt, du dumme Nuss, du hast keine Ahnung, wie ich funktioniere. Was für eine doofe Aussage.
Ja.
Aber habe nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ja, ich brauche noch ein bisschen.
Aha.
Genau. Aber meine engen Kolleginnen, um denen ein Kränzchen winden, das sind die gewesen, denen, wo ich dann manchmal durfte, in die Mitte der Nacht anrufen und sagen, hey, jetzt habe ich wieder das Gefühl, irgendwie, das geht doch alles auseinander. Was soll ich denn jetzt machen? Und so.
Und was haben die gesagt?
Die haben immer gesagt, dass sie für mich da sind und dass ich doch versuchen soll, daran zu glauben. Es sei ja gar nichts Schlimmes passiert und sie haben recht gehabt.
Mhm.
Ja, das ist cool.
Und das hilft auf dem Weg? Die Bestätigung auch von außen zu hören, zu sehen?
Weil wir brauchen, das ist ja auch spannend, gell? Wir sind soziale Wesen und wir können unseren Selbstwert nicht ohne ein Gegenüber bestätigen. Das dürfen wir uns im Fall einfach einmal immer wieder sagen. Wir sind keine Inseln. Wir sind einfach nicht allein. Und wir in der heutigen Zeit, um ein bisschen wegzukommen von den ganz schweren Themen, schwirrt auch manchmal so um, wie wir müssen uns immer alles selber geben können. Und ja, es stimmt, ein Teil der psychotherapeutischen Arbeit ist, dass ich mich auch selber stabilisieren kann. Jetzt gerade auf mein Beispiel, weißt, mittlerweile habe ich natürlich tausend Ideen und auch Strategien gelernt, wie ich mich in so Situationen auch einfach selber beruhigen kann. Oder tatsächlich selber in den Arm nehmen, gell, küssen und dann fest umarmen und wiegeln und es wirkt Wunder.
Wow.
Weil meine Neurozeption, also mein Körper, mein Nervensystem nimmt wahr, wie ich in den Arm genommen werde, wie ich mich wiege, das Vagussystem fährt oben runter und so. Also es gibt ganz viel, was man machen kann. Und jetzt Komma. Und gleich brauche ich nur die Freundin, die irgendwann sagt, ich bin da. Mhm. Oder eben wieder die Rückbestätigung von meinem Partner, wo mir das Bindungssystem halt bestätigt. Also das brauchen wir auch mit einem Bindungsmuster, das sicher ist. Gell? Dass man,
ich kann gerade fragen, brauchen wir das alle? Das
brauchen wir alle und das finde ich eben so wichtig, weißt, weil in der heutigen Zeit, ich weiss nicht, was war. Vor 2-3 Tagen habe ich Sabine einen Artikel weitergeschickt, darüber, wie wir alle immer soziophober werden, also immer mehr soziale Ängste. Es ist darum gegangen, dass man kein Telefon mehr abnimmt bei der Gen Z. Und es ist ja nicht nur auf die beschränkt ist. Und ich merke, das ist, finde ich, ein riesiges Thema, dass wir in der heutigen Zeit ganz vielen losen Sozialkontakten ausweichen können. Also wenn ich jetzt vor ein paar Jahren auf Zürich gekommen wäre, ohne mein Handy, hätte ich, bis ich hier bei dir gewesen wäre, sicher dreimal jemanden gefragt, wo ich durch muss.
Ja.
Und das sind, im Idealfall sind das sogar so kleine, schöne Mikroereignisse an sozialer Interaktion. Also, dass jemand sagt, vorhin zum Beispiel, ich bin am Tram gewartet und ich esse mein Brötchen und dann kommt ein älterer Herr und sagt zu mir, ah, ein guter. Und ich schaue ihn an und sage, danke. Und er denkt, ich fände das so schön, wenn das häufiger vorkommen würde. Und dann gerade so rein, also dann hat es gerade ein bisschen analysieren, weil ich gedacht habe, was war das, 65, ist ein anderer Jahrgang. Und dann aber gerade als nächstes auch gedacht habe, oh, will der jetzt echt mit mir reden, ist das also gar nicht irgendwie auf eine komische Art, sondern einfach ist das gerade eine Einladung gewesen für ein Gespräch. Und dann auch wie gedacht habe, oh, das ist so ein bisschen in unserer Zeit, dass wir uns dann auch so in dem sozialen Kontext auch ständig isolieren und mit den Kopfhörern und ich weiss nicht mit was. Und einerseits ist es eben, glaube ich, die Reizabschirmung von dem viel zu viel. Und andererseits, ich glaube, wirklich verlieren wir auch so Rückmeldungen auf unserem sozialen Bindungssystem, die eigentlich mega wichtig wären. Mhm. Weil das heisst einfach, ah, da sind Leute da. Und dann ist aber jemand gekommen und haben wir eine Zeitung verkaufen. Und ich habe wirklich kein Bargeld dabei gehabt. Und ich habe auch ehrlich gemeint, ich habe gesagt, ich hätte aber Twint. Und habe aber gedacht, dass er sagt, nein, das Nidwalden haben die keine Twint. Hier hat er Twint. Und ich so, echt? Okay. Und er so, ja, da ist meine Nummer. Und dann ist aber das Tram gekommen. Und dann sage ich, ich muss jetzt in das Tram, weil ich darf ja nicht spät kommen. Was denkt sonst der Dominik von mir? Und dann sagt er, dann komme ich jetzt mit. Dann sage ich, gut. Und dann ist er in Tram gekommen, ich habe ihm etwas twintet und wir haben bis zur nächsten Station miteinander geredet.
Nein, wie schön.
Und das können wir fördern, so Zeug. Und wir sind immer im Selbstwert.
Ja.
Und das ist Rückversicherung von unserem Raum im sozialen Kontext. Und wir verlieren dort gerade ganz, ganz wichtige Skills. Und ich finde es so wichtig, dass man das macht. Blick aufnehmen, freundlichen Blick, Hallo sagen, mal in ein kurzes Gespräch hineingehen. Auch lernen, dass man wieder daraus rausgehen kann, ohne dass etwas passiert. Das sind Sachen, die man an unseren Beziehungen auch nicht kennt.
Mhm.
Talk to strangers.
Wow, ja. Wird Beziehungen führen in der heutigen Zeit einfach schwieriger, weil wir wie das fangen einfach verlernen.
Ich habe so ein bisschen Prognose. Ich habe vor kurzem zu Sabine gesagt, wir werden ganz viel noch über das reden. Dass wir, und jetzt, weiss nicht, don't get me started mit ChatGPT und so. Ich habe gerade beim Herfahren auch, hey, habe ich viel überlegt beim Herfahren, aber wirklich beim Abfahren vom Berg, mir überlegt habe, wenn wir jedes Mail und jedes SMS mit schwierigem Inhalt von ChatGPT formulieren, wie sollen wir in die 1-zu-1-Kommunikation hineingehen und uns dann wirklich noch überlegen, ob man immer oder oft oder regelmässig sagt. Weil im Text von ChatGPT siehst du gar nicht, was ist vielleicht relevant gewesen und was nicht. Und wir verlieren das Menschsein mit diesen Sachen. Wir verlieren die Bindung gehen und das Rückversichern von das ist so eine wichtige Erkenntnis, dass du weißt, es immer kann beeinflussen kann, wie mich eine Person gerade sieht. Aber die Erfahrung musst du ja gemacht haben. Und ich liebe Sprache so fest, dass es ist mir ein Graus. Ich würde niemals so einem ChatGPT auch nur zumuten, ein E-Mail zu schreiben, wie ich das will. Weil ich bei jedem Wort weiss, wieso ich es benutze. Und das müssen ja nicht alle so machen. Das ist auch meine Leidenschaft. Aber das gar nicht zu machen, das ist ein Boomerang. Und es sieht aber so, es ist halt so verführerisch, weil ChatGPT macht das so schnell. Und all die Mikroereignisse, das ist Bindung, das ist Beziehung. Don't give it away.
Realisierst du, wenn du ein Mail bekommst, das mit ChatGPT formuliert?
Oder jetzt gerade eine Geschichte gegeben, kurz. Wir haben gerade die Aufnahme gemacht. Da bin ich eh auf das mega primed gewesen mit Beziehungskosmos, also nur in dem Minne und so. Aber wirklich auch auf Nachfragen bei meinen Klienten und in den Workshops und so, eben, weil Klienten sind mittlerweile nicht so einen grossen Topf. Hey, braucht ihr das eigentlich? Und ich in meiner Naivität denke halt die wenigsten und gemerkt habe die meisten. Und ich bin wirklich so, was? Okay, nein, crazy. Und dann ist gerade kurz darauf, aber 2-3 Tage später, kommt ein Mail. Eigentlich ganz eine schöne Anfrage, ob ich irgendwo ein Keynote würde sprechen. Und das Mail, also wunderschöne Sachen zu meiner Arbeit und was ich mache und was meine Expertise ist. Und auf den ersten Blick ChatGPT. Und dann, ich muss eben gerade sagen, bin ich natürlich gerade an einem anderen Ort gewesen, nicht ganz entspannt und einfach zurückgeschrieben, sehe ich das richtig, dass das Mail mit ChatGPT geschrieben ist. Das entspricht dem Gegenteil von dem, für was ich stehe. Und wenn man mir das Mail schreibt, hat man überhaupt nicht verstanden, wie ich funktioniere. Und habe es abgeschickt. Ich habe dann geschrieben, ich hätte sowieso Nein gesagt, aber sagen jetzt gerade sowieso nein. Dann hatte ich ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich ja ein netter Mensch sein. Und dann schreibt eine Viertelstunde später die Person zurück. und schreibt «Kalt erwischt». Ich habe so lange überlegt, was man jemandem wie dir schreiben könnte, damit sie «Ja» sagt, dass ich mir das nicht zutraut habe.
Mhm.
Und dann habe ich wieder zurückgeschrieben und gesagt, mir sind doch deine Sätze egal, sondern das, was du jetzt geschrieben hast, das Mail wäre gerade der Grund zum «Ja» sagen. Aber der Agenda ist leider trotzdem zu. Und es war noch so ein schöner Austausch gewesen. Sonst schreibt sie, ich habe nur 3 zum Anfragen. Dann hocke ich jetzt her und schreibe die Mails allein. Und dann denkt, ja, cool. Aber ich hätte sonst sanfter geschrieben. Ich bin recht von dem auch emotionalisiert gewesen, weil ein Teil von mir ist wirklich wütend, dass mir das weggeben und nicht checken, was mir als Skills durch das verlernen. Finde ich wirklich schwierig, dann auch, wenn man es psychologisch anschaut.
Hey, es ist die grosse Lebensaufgabe von unserer Generation, mit dem irgendwie einen Umgang zu finden.
Ja.
Und eine Generation nach uns zu unterstützen, zu befähigen, zu coachen, auch mit dem einen Umgang zu finden. Ich mache bei der HWZ mit jungen Menschen Auftrittskompetenztrainings.
Ja.
Yeah. Und dann ist der Auftrag, ein Speech zu halten zu einem Thema, das sie interessiert. Und die meisten haben wirklich grossartige Botschaften. Mhm. Weißt so. Instagrammable Geschichten.
Wie alt sind die?
Ja, die sind vielleicht so zwischen 18 und 25. Mhm. Und lernen es dann auswendig und bringen es einwandfrei, allglatt, wunderschön. Aber es ist einfach, es ist halt gemacht.
Und es ist allglatt.
Und es ist austauschbar. Und dann ist es schön, dass wir dann im Auftritt können darüber reden, was machst du stimmlich, was machst du nonverbal, wie gehst du mit der Körpersprache um. Und dann wird sehr schnell klar, dass das nicht ganz authentisch ist. Also was ist denn schon authentisch? Da könnte man jetzt
das
sagen,
wäre nächstes Ding schon spannend.
Da könnte man ganz einfach, ich habe letztens jemanden gehört reden, der sagt, Authentizität ist gar nicht möglich, weil wir ja eh geframed sind, weil wir ja eben die Festplatten irgendwo durch Glaubenssätze und durch eben Muster.
Authentizität ist einfach ein Wort, das irgendwie mit 50 Konnotationen umschwirrt. Weißt du, ich finde es ein schwieriges Wort. Aber ich finde auch, Authentizität wird manchmal auch vorgeschoben. Also weißt du, zum Beispiel authentisch ist zum Beispiel oft auch ein Synonym für mangelnde Impulskontrolle. Es ist halt einfach authentisch. Natürlich sehr schnell vor einen Latz knallen. Sagen auch Paris ist authentisch.
Ja, klar. Dort würde ich jetzt mit der Rollengerechtigkeit kontern und sagen, aber ist es dann wirklich in dieser Rolle angemessen, dass es dann
genau.
So...
Aber es ist überhaupt nicht authentisch, sondern man benutzt es einfach nur. Also eigentlich ist es vielleicht auch unkontrolliert. Hey, aber was du gerade sagst, das ist super interessant. Und weißt du, was mir in dem Austausch mit dieser Frau wirklich also bewusst worden ist, also auch für mich selber interessant, weil ich habe eine Fehlinterpretation gemacht, ich habe das Mail von ihr bekommen.
Du hast gemeint, sie würde keine Zeit aufwenden.
Ja, genau. Ich habe gemeint, sie hätte den schnellen Weg gewählt.
Ja, und ich kann nachvollziehen, wie es dieser Person gegangen ist.
Genau, ich auch. Und das macht eine andere Bewertung.
Ja, und ich glaube, das ist, wir kommen ja aus der Beziehungsdiskussion aus und du hast gesagt, es ist so wichtig, Bindungen zu schaffen, eben draussen an der Tramhaltestelle irgendwie Menschen anzusprechen oder wenigstens sich ansprechen lassen.
Ja, und dann kurz
und
freundlich schauen.
Und dass Beziehungen schwieriger werden in der Zeit, wo wir nur noch aufs Handy schauen und eben technische Möglichkeiten wie künstliche Intelligenz haben. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir, da ist eine Maschine da und die kann etwas sehr, sehr gut. Die kann nämlich gut formulieren.
Mhm.
Und die kann strukturieren und die kann organisieren.
Genau.
Und ich persönlich kann es nicht so gut, mhm, immer. Und ich kann durchaus nachvollziehen, dass man das gerne den Maschinen abgibt.
Mhm. Ich kann es auch nachvollziehen. Und ich glaube, falls wir noch ein paar Minuten Zeit haben, ich will es auch nicht ganz verteufeln. Weißt du, am Schluss ist wieder der berühmte Satz von, da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Also weißt du, wenn genau machst du es und eben aus, vielleicht auch an welchem Punkt oder bis zu welchem Punkt. Also für mich macht es zum Beispiel schon einen Unterschied, ob man etwas ein bisschen vorformulieren lässt und am Schluss dann doch die Worte noch selber schreibt. Oder vielleicht nur einen Satz ergänzt, den ChatGPT gar nicht wissen kann, weil es halt etwas ist zwischen dir und der Person, die du schreibst. Oder so. Also finde ich auch ganz wichtig. Und das, was du gerade sagst zu deinen Jungen, weil die Generation interessiert mich schon sehr und ich dort einfach auch merken, sie haben auch so einen riesigen Performance-Druck. Und trauen, mit etwas führen zu gehen, das nicht perfekt ist, unfertig, ist dort irgendwie eine riesige Hürde. Und ich habe gestern gedacht, wenn ich bei dieser Generation etwas rauspicken müsste, bei denen, die jetzt so 18 bis 25 sind, wäre es ihnen wollen, mehr Vertrauen geben dürfen mit imperfekten, aber gut gemeinten Sachen rauszugehen und auszuhalten, dass es noch nicht fertig ist. Und dass es auch gar nicht perfekt sein muss. Und vor allem am Schluss zu merken, dass sie werden, da bin ich überzogen, positivere Rückmeldungen bekommen zu dem, wie sie lernen, mit sich selber umzugehen. Und weißt, deine Studis könnten sie ja trotzdem auch mit benutzen, so wie du gerade gesagt hast. Aber vielleicht gibt es den Punkt zu erkennen und ab jetzt muss ich mit dem Rohmaterial, das mir geliefert hat, jetzt muss ich etwas Eigenes daraus machen. Und dann gehe ich raus und es ist unfertig. Und vielleicht, also die Diskussion fände ich jetzt mit denen super spannend.
Ja,
dass sie mal fragst, hey, wie gehen ihr eigentlich mit dem um und was ist so schwierig? Und dann erzählen die so Situationen, gell? Dann haben die immer die blöden Scheiß Instagram und TikTok geschliffenen Sachen vor sich, wo die ja auch so als irgendwie ja, Benchmark gelten, wie es muss sein. Und man sich so denkt, das ist halt aber auch nicht das echte Leben auch. Das ist einfach brutal.
Aber was macht das mit unserem Selbstwert? Frage ich dich jetzt nochmal als Psychotherapeutin. Was macht das, wenn wir das Gefühl haben, wir dürfen eigentlich gar nicht Makel haben, sondern wenn wir makellos auftreten, fehlerfrei. Das agile Mindset, das du jetzt gerade angesprochen hast, oder so, wo man ja auch eigentlich in der Unternehmenskultur viel mehr leben will, dass man sagt, man geht mit unfertigen Sachen raus und schaut, was kommt das an und dann kann man es verbessern und so. Mhm. Das ist ja Fehlerkultur at its best, weil man einfach schon davon ausgeht, dass man schon Fehler macht.
Mhm.
Und jetzt gehen wir irgendwie wieder einen Schritt zurück und merken, hey, eben, wir haben und ich kann das auch nachvollziehen. Ich persönlich kenne es ja von mir selber auch. Ich will auch keinen Fehler machen.
Ja.
Gut,
das genau, und dort wäre es jetzt wieder spannend, wenn wir es nicht hier machen, aber man kann sich mal überlegen, warum genau nicht. Also das ist wirklich interessant. Mhm. Also was ist schwierig am Fehler machen, weil das kann ja auch wieder auf verschiedene Grundbedürfnisse und auf verschiedene wie Schema zurückgehen. Also das Schwierigste ist, wenn man Angst hat, ich verliere dort komplett das Gesicht. Also da bin ich beschämt, wenn ich einen Fehler mache. Das ist zum Beispiel ein Unterschied, als wenn jemand findet, dann verliere ich vielleicht ein bisschen an Status oder der ist vielleicht dafür noch der Claudio besser wie ich. Oder
ja, genau,
so.
Aber die Statusdiskussion ist natürlich.
Ist riesig,
oder? Genau. Wenn ich ein bisschen an Status verliere, das kann ich etwas wahnsinnig viel auslösen. Aber Entschuldigung, ich kann dich unterbrechen.
Ja, gut, da haben wir jetzt gegenseitig unterbrochen. Aber dort wirklich zu schauen, mit was hat die Fehlerkultur zu tun und was macht es mit dem Selbstwert, hast du mich gefragt. Es untergrabt ihn halt auf eine recht perfide Art und Weise. Also, wir gehen nach Hause und oft tut man ja dann auch wirklich nur eine gute Show liefern. Also eben, wenn du so die TikTok und die Instagram-Sachen anschaust und dann weisst, wie viel dahinter geschnitten worden ist, wie viel das, also das weisst du ja nur, wenn man weiss, wie das funktioniert. Und eigentlich siehst, okay, das ist am Schluss einfach ein Bild, wo ja am Schluss die Teile zusammengesetzt sind und dahinter ganz viele von diesen Menschen wahrscheinlich ja dann wie denken, wenn ich nicht mit dieser Fassade rausgehen, dann länge ich nicht. Und zum herausfinden, dass ich länge, auch ohne das Geschliffene. Also gibt es halt wirklich nur einen Weg. Ich muss raus ohne das Geschliffene und ich muss eine Rückversicherung bekommen, die hinreichend gut ist. Also es muss ja noch nicht jeder sagen, mega geil. Aber zu sagen, kann man so machen. Oder eben, darum war ich lustig, weil ich gedacht habe, also ich habe wirklich jetzt heute einen anderen Pulli angelegt, als ich blank habe, weil ich gewusst habe, dass es gefilmt wird. Weißt du? Und ich ein Teil von mir hat es scheisse gefunden. Weil ich dachte, ich wäre jetzt einfach gerne mit dem Pulli gekommen, der bequemst ist, weil ich mit dir reden will. Und dann dachte ich, jetzt nehme ich Pulli, den ich weiss, der passt irgendwie gut zu meinen Augen und zu meinen Haaren.
Ich sehe gut
schönes
aus.
Schönes Blau.
Ja.
Aber
du wärst,
Punkt,
du wärst auch gut mit dem anderen Pulli gewesen.
Voll. Und es ist auch, also ich habe auch mehr darüber geschmunzelt. Aber wenn halt Tausende von diesen Sachen passieren, sind wir irgendwann so fest immer im Aussen und in der Fremdwahrnehmung.
Spannend. Und dich vielleicht den Bogen wieder zu schliessen oder wieder versuchen, zurückzukommen zu dem, wie ich eben auch mich kann beobachten, was gerade passiert, oder?
Mhm.
Wenn du sagst, ich kann schmunzeln, aber das ist jetzt auch gerade passiert, dann muss es ja gar nicht immer bewerten, sondern es ist jetzt halt einfach eine Entscheidung, die ich so getroffen habe.
Ja, genau.
Wie hilft uns das wieder in der Beziehung?
Wenn man auch ein bisschen über sich schmunzeln und die mit der Bewertung, das?
Ja, genau. Oder eben auch mit dieser Fehlerkultur, oder?
Mhm. Dort muss man individuell hinschauen, aber etwas vom Stärksten, du hast mich vor allem gefragt, was sind die Herausforderungen von fast allen Paaren?
Ja.
Und jetzt kann ich auch sagen, was ist etwas vom fast wertvollsten Beziehungspuffer für ein Paar? Und das ist eben können, so ein bisschen Abstand nehmen und Humor haben und auch das 5 Grad sein lassen. Und wenn das ein Paar auch kann, weil bei meinen Paar-Workshops stellen wir immer die Frage, was braucht es für gute Kommunikation? Und es kommt fast immer, manchmal ist die beste Kommunikation, etwas gerade nicht anzusprechen.
Mhm.
Oder etwas eben mal stehen zu lassen. Und das ist eben auch wahr. Also, es ist eben wieder in der Mitte. Gewisse Sachen darfst du nicht zu lange stehen lassen. Und andere musst du im Fall auch einfach mal sein lassen. Und wenn man dort innen so das Mass hat und das über sich selber können lachen, ist etwas mega Cooles. Und Paar, wo wenig verurteilend sind. Aber das kann man manchmal ja auch nicht mit Knopfdruck an- und abklicken. Aber das finde ich eine unglaubliche Ressource. Also, dass sie, selbst wenn etwas mal schief läuft, nicht gegenüber abwertet oder verurteilt, sondern wie bei der Sache bleiben. Zu sagen, das ist jetzt doof gelaufen, wie ist es dazugekommen? Was hast du dir überlegt, das zu machen? Und das ist aber ja schon anders, als zu sagen, hey, so doof, dass du das gemacht hast, oder irgendwie emotional zu bestrafen. Und das Schwierige ist, das kann man nicht nur mit «Ab morgen mache ich es anders» verändern. Aber das kann man üben.
Aber gibt es etwas, Feli, wo du den Paar so als... Und natürlich gibt es etwas. Es gibt natürlich wahrscheinlich tausende von interessanten Tools und Möglichkeiten, irgendwie an dem zu arbeiten und dem zu üben. Ich mache zum Beispiel Omega-Zeit.
Ja, Omega-Pause. Das wäre jetzt so ein bisschen die gelben Tage.
Aha.
Das ist ein Block, die Zeit, die manchmal auch gar nicht so lang muss sein. Und in der definiert, also Omega, weil unten der gerade Strich wäre eigentlich so Timeline, also der Tag zieht an dir vorbei und du hast deine To-Dos. Und so die Blase vom Omega wäre so wie ein Moment, wo man versucht, wie auf Pause zu drücken in der Welt und sich ganz fest aufeinander konzentriert. Also man muss sich nicht die ganze Zeit anstarren, man kann etwas einfach miteinander machen. Und die Omega-Zeiten wären einfach so ein geschützter Raum, wo man das Zweite etwas Schönes macht. Also nicht unbedingt ein Konfliktgespräch nachholen, sondern vielleicht 2 Stunden lang spazieren, mal ins Kino gehen, würde auch zählen. Also man darf auch zusammen auf die Leinwand schauen.
Kann man Netflixen?
Man darf auch Netflixen, absolut. Also finde ich, kann eine mega Bindungserfahrung auch sein. Zusammen am gleichen Ort, aufs Gleiche fokussiert, dann kann man nur, anstatt über die eigene Paarbeziehung, sich immer Gedanken machen, über die ein bisschen lästern.
Ja, ja.
So.
Es gibt auch wirklich Verbundenheit.
Ja, das ist ein Wir-Gefühl, das man stärkt, wenn man über die anderen schimpfen könnte. Das ist gut. Würde alles zählen. Und das Omega ist einfach so entstanden, weil ganz viele Paare in unseren Workshops immer sagen, ja, wo willst du denn? An dem Tag, wo alles immer so abgehackt ist und eins to do, das nächste jagt. Und dann habe ich mehrmals so ein bisschen, also so ein bisschen provokativ gesagt, den macht man halt aus dem schmalen Spalt eine grosse Blase drüber. Und dann war das halt wie so ein Omega gewesen. Und viele Paare sagen, dass die Zeit wirklich auch anders erlebt wird. Also, aber ich habe so ein Gespräch hier innen, weißt du, hast du das Gefühl, so, das war riesig gewesen. Es war eine riesige Bubble, es ist nur aus dem bestanden. Und jetzt gehen wir da raus, tück, 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 und beide wieder zurück in ihren Alltag. Und das kann extrem bindungsstiftend sein.
Und das soll man auch planen?
Ja, kann man. Aber ich will jetzt nicht zu fest euch verschrecken mit diesen Planungssachen. Das Ding ist einfach, wenn man es nicht plant, passiert es halt oft nicht. Man kann auch 6 Dates planen. Wenn man nur ein bisschen Sex braucht, um das Ganze zu pushen, kannst du noch sagen, es kommt auch Sex vor in unserem Podcast. manchmal zieht das dann noch.
Danke fürs Mitdenken vom Marketing.
Du, gell, super. Und tatsächlich ist auch das mit den 6 Dates, das dürfte auch eine Omega-Blase sein. Also man kann auch sagen, hey, wieso nicht 2 Stunden reservieren, wo man wirklich weiss, man hat Ruhe. Und dort einfach sagen, man lässt die Option bestehen, dass dort auch irgendwie zu Erotik kommen oder zu körperlicher Nähe. Finde ein paar ganz angenehm.
Ist Zeit miteinander verbringen das, wo du würdest sagen, stärkt am meisten Bindung?
Und manchmal stärkt am meisten Bindung, nicht Zeit miteinander zu verbringen.
Okay.
Gibt's es braucht ein gesundes Mass.
Es braucht ein gesundes Mass. Ja, ja, genau. Und auch herausfinden, eben, ob wir jetzt in der... Dann wären wir wieder zurück bei der Ressource, hat man sich auch manchmal eben Zeit für sich braucht.
Ja, es gibt Paare, die ich als erstes verschreibe, sie sollen mal ein bisschen weniger Zeit miteinander verbringen, weil sie sich vielleicht anfangen vermissen, weil sie sich nicht mehr über jeden Scheiß ärgern, was andere im Haushalt macht und so.
Aber gibt es denn etwas, wo du sagst, das stärkt immer Bindung?
Interesse aneinander. Muss ich gar nicht lange überlegen. Wirklich das Interesse nicht verlieren. Und zwar, das ist im Fall ein aktiver Prozess, wissen, dass wir uns beide oder alle, die beteiligt sind, ständig verändert. Also die Version, die ich jetzt von meinem Partner habe und die in einem halben Jahr, ist garantiert nicht die gleiche. Und wenn ich meine, ich habe immer die gleiche Version und alles, was ich bis jetzt erklärt und erfahren habe, dann auf das adaptieren, passiert irgendwann, dass man sich nicht mehr gesehen fühlt. Und es ist aber eine Aufgabe von beiden Seiten, also das Wetterbericht hilft da zum Beispiel, dass man erzählt, wo ich gerade bin. Also dass ich vielleicht sage, hey, mich beschäftigt etwas, das ist irgendwie neu. Über das habe ich nie nachgedacht. Oder das will ich verändern. Oder das ist gerade passiert. Und das Interesse immer zu wissen, oh, erzähl mir, wie es du jetzt siehst. Und bei meinem ersten Date gehen wir dort rein und bringen das in der Regel mit, hoffentlich, die Neugier.
Ja, ja.
Und ich finde, manchmal hilft es sogar, Kannst du mal ausprobieren, sich vorzustellen, wir wären jetzt gerade in einem von den ersten Dates. Und es passiert, also bei mir zumindest, es passiert gerade etwas im Hirn. Also weil es ist so eine Mischung aus Interesse, aber man will ja auch einen guten Eindruck machen. Und ich meine jetzt nicht, ihr müsst euch mega verstellen, aber durch das sind wir einfach sehr präsent. Dass ich denke, ich will jetzt schon auch, dass er findet, ich sei voll da. Und eben manchmal verordne ich sogar erste Dates, das ist im Fall auch cool, das könnt ihr auch mal machen. Dann mache ich ab, wo ihr hergeht, was ihr macht, welches Restaurant oder das Kino oder was auch immer und treffe euch erst dort.
Trifft man sich erst dort? Also gut.
Ja, unbedingt, es macht einen Unterschied und ja. Ihr müsst auch schauen, dass ihr euch nicht zusammen Zweck macht.
Ja, ja, genau.
Aber so Zweck machen, wie es erst gesagt wäre, nicht mit dem Schmuddelpulli und als erst sagen, jetzt hat er mich wieder genervt. Ja. Nicht so. Aha. Und auch nicht, weißt, mein Bauch ist wieder komisch, ich hatte doch gestern schon so irgendetwas gehabt mit dieser Bleiung, es ist irgendwie immer noch nicht gut, nicht so.
Ja.
Sondern kommen und realisieren, wie man sich Mühe gibt, wie man läuft, weil man will, dass Gegenüber einem attraktiv findet. Und der Person so Hallo sagen, wie man es am Anfang gemacht hat.
Machen Sie das?
Das machen wir ab und zu,
du
ja.
Du und Amel?
Ja. Ja, ja, ich probiere alles, was ich...
Probierst alles
ja,
aus?
Also auf den Beziehungssachen haben wir, glaube ich, alles ausprobiert.
Walk the talk.
Ich finde, es ist einfach... Also ich mache sie auch gerne, ich finde es spannend, aber es ist halt einfach auch wirklich glaubhafter, ja. Ja, das machen wir manchmal. Und es ist im Fall wirklich... Er leitet sich dann schon auch anders an. Weißt du, ich finde, wir dürfen auch zusammen ins Kino mit den Kapuzenpullis und das kann auch verbindend sein. Es ist ja wieder nicht das All or Nothing. Aber ich habe das jetzt noch, nach 15 Jahren, dass ich dort herlaufe und einfach denke, ey Mann, ist der schön. Und dann sieht er mich und dann schaut er mich an und hat irgendwie so das ganz besonders Zugewandte und das macht etwas. Und eben, wir wissen ja, dass wir das gerade machen und das kann man ja dann nur so stilisieren, wie man will. Also es gibt auch die sagen, ach komm, dann machen wir aus dem jetzt wirklich auch ein bisschen ein Spiel. Es sind auch schon die, die gesagt haben, wir haben ja am Schluss andere Namen gehabt und uns in ein Hotelzimmer genommen und am Schluss irgendwie ein Rollenspiel entdeckt. Also why not? Gell, es geht ja darum, so ein bisschen den alten Wind, der mich so ein bisschen abflaut, wieder ein bisschen frisch anzupusten, aber auch im Wissen, dass wir nie werden wieder wie ganz frisch verliebt sein, aber dass wir so Nuancen, die haben wir schon gelassen. Und dann treffen wir andere Leute. Also jetzt komme ich zu dir. Wir haben zwar kein Date und es hat auch keine romantische Komponente, aber es hat viel mehr manchmal mit meinem ersten Date, als wieder heimkommen zu seinen Partnerinnen und Partnern. Und manchmal sagt man nicht mal mehr recht Hallo, wenn man heimkommt.
Ja. Ja.
Das ist doch mega schade.
Mega schade.
Und das tut doch gut.
Mega.
Also, erste Dates.
Ich finde, das nehme ich gerade mit. Das machen wir gerade.
Super.
Das bestimme ich gerade. Das bestimme ich gerade.
Das bestimmst du gerade. Genau, du musst ihr sie einladen und nur, du musst ihr nur sagen, wo sie muss herkommen und der Dress geht. Mehr yes. Weißt du, wie cool?
Coole Idee.
Wann kommt das Ding raus?
Sehr schöne Idee.
Das müsstest du vorher machen, ja. Bevor sie es gelost hat.
Ja, das stimmt. Ich schaue, dass sie es noch nicht los. Letzte oder zweitletzte Frage, Feli. Wir sind in der Schlusskurve, wenn ihr in
der Bücher das sind wir genau. Dann weiss ich, ich darf kein Fässchen mehr auftun.
Bringt man es denn her, mit all dem, was du auch den Leuten mitgibst und der, wie soll man sagen, Schemaarbeit und so wie du auch dein Leben lebst und du mit deinem Partner dein Leben lebst, bringt man es dann her, die Muster irgendwann so wegzubringen oder in den Griff zu bekommen in der Paarbeziehung, dass sie zu keiner Herausforderung mehr führen?
Ich glaube, sie müssen gar nicht so fest weggehen, dass sie zu keiner Herausforderung mehr führen. Es ist wirklich, irgendwann wäre es sonst mega langweilig. Garantiert, man würde uns andere Partner suchen, wenn es einfach nur noch smooth wäre.
Es muss manchmal ein Konflikt sein.
Es muss reiben. Es muss reiben ab und zu. Und ja, im Fall auch Konflikt gehört halt zum Wachstum von einer Beziehung dazu. Konflikt ist für mich zuerst mal noch nicht ein negativ besetztes Wort oder Konzept, wenn es noch in eine Entwicklung mündet und nicht destruktiv gestritten wird. Das ist ja dann meistens Kunst. Aber ja, meine Erfahrung ist, aus Therapie und der eigenen Erfahrung, dass die Muster ganz fest wie abgeschliffen werden. Also ich würde jetzt wie sagen, es hat weniger Ecken und Kanten und vor allem, also ich habe jetzt auch ganz viele eigene Beispiele jetzt gemacht, es wird durch das irgendwann wie stabiler, weißt? Also wenn ich auch weiss, was passiert, ist auch wie so das Verständnis grösser. Manchmal finde ich den gleich doof. Ich so, echt, jetzt ist das wieder passiert. Dabei, jetzt wissen wir doch das. Aber ich finde immer noch die Akzeptanz von, es ist wieder passiert und wir verstehen, um was es geht, einfacher als zu denken, mein Gegenüber ist respektlos oder mein Gegenüber sieht mich ja gar nicht, weil wir fehlinterpretieren. Und vielleicht ist meine Antwort, der grösste Benefit, den man hat, ist, dass man sich weniger muss verstellen, weil man sich mit viel mehr Facetten darf zeigen. Und das ist eben cool. Mhm. Und wenn die Facetten auch noch immer, also gesünder werden, ich mache Anführungs- und Schlusszeichen, ist es halt auch spannend. Ich finde, es lohnt sich mega, das anzuschauen. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Vielleicht sie das anbauen. Ja. Letzte Frage. Wem oder was widmest du deine Zeit in den nächsten paar Wochen?
Oh, das ist eine gute Frage. Mir selber und meiner Familie. Wir haben ein Novum. Ich gehe in 2 Tagen. Wir haben jetzt die Schulferien in einer Woche und wir gehen als Familie 2 Wochen weg. Und ich darf im Fall einfach eine Woche vorgehen. Ganz allein.
Wow.
Ja.
Und was machst du?
Ich bin ein bisschen am Buch schreiben mit der Sabine. Da sind wir am frischen Buch. Das erlebe ich aber eben nicht als Arbeiten. Das finde ich einfach nur meinen Gedanken Form geben. Und sonst würde ich einfach nur also lesen, laufen, Kaffee trinken. Eine ganze Woche lang. Und der Amel hat eben zu mir gesagt, ich glaube, du wirst von unseren Familienferien mehr haben, wenn du schon eine Woche vorher darfst gehen und ein bisschen oben runterfahren.
Ich wünsche viel Erholung.
Ja, freue mich jetzt gerade. Schöner Schlusspunkt.
Und alles Gute. Danke vielmals für das Gespräch. Merci euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dranbleiben bis zum Schluss. Und ich hoffe, ihr könnt irgendetwas mitnehmen. Für mich ist es dann ein gelungenes Gespräch, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer eine Erkenntnis habt, einen Gedanken oder vielleicht eine Emotion nach dem Gespräch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freut es mich mega. Und dann könnt ihr ja, wenn ihr wollt, auf Folgen drücken oder auf Abonnieren, sodass ihr keine Folge mehr verpasst. Widmerei, das ist ein Podcast in der Zusammenarbeit mit CA Media. Redaktion Selina Urech, mein Name ist Dominik Widmer und ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder hört. Habt eine gute Zeit.